ich war kein Jugo.
Das war eine absolute Ausnahmesituation. Ja, und ich muss ja gerade für die Politik Österreich vielleicht ein bisschen bürgen.
Was war als Strafe darauf ausgesetzt?
Bis zu 15 Jahre.
Stress mit dem Bundesheer, Alkohol und Donuts. Mein heutiger Gast ist der Livestreamer Kokoboss und er besucht mich aus dem benachbarten Österreich in meiner Corner mit der ein oder anderen Knaller-Story im Gepäck. Viel Spaß.
So, oha.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne, Koko. Endlich in der Corner. Haben wir dich soweit, mein Lieber. Schön, dass du am Start bist.
Ey, können wir nichts Schöneres vorstellen, wirklich.
In der neuen Corner mit Kokoboss. Folge 22 haben wir hier mit dir.
Boah, 22 schon. Long 22. Way.
Wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? In welchem Jahr?
Wir haben uns kennengelernt, das kann ich dir ganz genau sagen. Das muss Ende 2021 gewesen sein.
Ehrlich?
Oder 2020?
Ist aber gar nicht so lang her, ne?
Nee.
Echt?
Es war das zweite Charity Royale.
Im Zuge dessen, stimmt.
Ja.
Hatte ich vorher zu Schredmi oder zu dir Kontakt?
Zu mir.
Zu dir, ne?
Ja.
Und Schredmi, stimmt. Schredmi kann dann später dazu. Ja, geil. Aber ich habe Schredmi noch nicht getroffen, tatsächlich.
Ja, das liegt auch daran, Henke, weil du circa 7-mal im Jahr sagst, ich komme nach Wien. Wallahi, ich komme nach Wien. und irgendwie wird es da nichts.
Ich will jetzt wirklich demnächst.
Ja, ey, Henke, wirklich dein Wort in Gottes Ohr, aber ich glaub's dir wirklich erst, wenn du da bist.
Wir müssen was ausmachen, ja?
Ja.
Wir klären da was ab.
Ey, ich bitte drum, wirklich. Können wir dir Schöneres vorstellen?
In der Corner, es ist soweit. Kam jetzt unverhofft, aber früh. Du bist am Start, ich freue mich sehr darüber.
Ja, unerhofft kommt oft.
Unverhofft kommt oft. Und du bist Streamer, ja, muss man sagen.
Ja,
hauptsächlich
Vollblut-Streamer.
Vollblut-Streamer, durch, aber auch schon lange in unserer Gruppenkonstellation hier dabei. Du bist quasi, was ist eine Enklave? Unsere österreichische Enklave? Unser Freund aus Österreich? Du bist unser Diplomat auch ein Stück weit.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich ein bisschen so Österreich vertrete.
Ja, ja, Volksverständigung ist das.
Ja, ja, weil so viel Streamer in Österreich gibt es ja gar nicht, zumindest in Wien. Ja, das ist schon gut, wenn ich da auch ein bisschen Schwung reinbringe, ein bisschen die österreichische Kultur auch in Deutschland verbreite.
Ist aber wirklich so, ne? Es gibt nicht viele, wo man sagen kann, okay, die sind jetzt große Namen in der Szene oder finden
Österreich. Österreich hat, würde ich meinen, gar keine Streamer-Szene wirklich.
Nicht so richtig, ne?
Im Vergleich zu Deutschland überhaupt nicht.
Ich kenne jetzt nur Veni und dich, dann gab es auch wie hieß sie? Super Buddies? Wie hieß sie denn?
Two Epic Buddies, die haben auch schon. Die weiße Fahne gehisst, ne?
Ja, die haben auch schon
losgelassen,
ne?
Ja.
Hauptner und der andere, ich hab den
anderen vergessen.
Benny.
Ja.
Der legendär, Alter. Die Minecraft ganz groß gewesen zeitweise. Sehr großer Kanal hatten, also die hatten einen riesigen Kanal.
Ja, man muss auch sagen, also Two Epic Buddies hatten ja einen Aufschwung in Call of Duty, Black Ops 2.
Stimmt.
Ja, die haben erst danach auf Minecraft gewechselt. Aber ja, das waren auf jeden Fall österreichische Koryphäen in der Streaming-Szene.
Aha.
Genauso wie mein jetzt schon langjähriger Begleiter Venicraft.
Ja. Ich kenne noch Luigi Kid. Oder
ja, YouTuber, international aber. Macht
ist er international?
Ja, ja.
Macht auf Englisch?
Der macht englischsprachigen Content und sogar für eine richtig große Audienz. Ne? Der hat über 1 Million YouTube
ehrlich?
Abonnenten. Ja.
Dann habe ich noch Becky. Habe ich noch auf dem Schirm.
Genau. Baylor gibt es noch.
Baylor? Stimmt.
Baylor gibt es noch.
Ja.
Da gibt es noch einen Eldos. Ja, Eldos wohnt ja auch in Wien.
Österreicher.
Ja, Eldos wohnt in Wien, ja.
Ach, ehrlich? Das ist ja nicht. Krass.
Und dann hast du ja noch, von damals hast du noch Maxl. Call of Duty, ja.
Der Maxl.
Ja, Call of Duty, der ist viel, glaube ich, mit Inscope unterwegs immer. Aber sonst.
Ach, Strain Maxi.
Ja, Strain Maxi.
Ja, natürlich, krieg ich doch auch. Ja, klar. Stimmt, der ist auch Österreich. Aber der ist ein bisschen, der ist so irgendwie hinten Tirol oder Steiermark oder was auch immer.
Ja, ich glaube, entweder Tirol oder Kärnten. Also wobei Kärnten hier kann nicht sein, es muss Tirol sein, weil
Crowy.
Er ja.
Crowy ist aus Kärnten.
Ja, genau, Crowy ist aus Kärnten, aber Max muss aus Tirol sein, weil er, glaube ich, jetzt für seinen Job immer in die Schweiz pendelt.
Ach du meine Güte.
Ja, das heißt, er muss weiter im Westen sein.
Jobmäßig, was hast du nochmal gemacht? Du bist Ingenieur eigentlich, ne?
Ja, ich habe eine höhere technische Lehre gemacht in Wien. Wirtschaftsingenieurwesen mit Logistikschwerpunkt.
Ist aber geil.
Klar ist geil.
Du bist ein alter Ingenieur, prinzipiell könntest du immer zurück. Könntest du dir das vorstellen oder willst du immer jetzt in diesem ganzen Streaming-Ding so, ich sag mal, stattfinden?
Schau, das Ding ist, ich sag immer, ich lebe im Hier und Jetzt und wenn ich mir jetzt schon vorstelle, dass ich in 5 Jahren wieder Brücken bauen muss, wäre ich jetzt schon unglücklich. Deswegen denke ich nicht drüber nach.
Okay, verstehe ich. Also es gibt keinen Plan B?
Nee.
Das finde ich aber, lebe ich tatsächlich genauso. Für mich gibt es keinen Plan
B. Da gibt's ja das bekannte Sprichwort, die Boote verbrennen. Ja? Das haben wir ja damals,
hab ich noch nie gehört, tatsächlich.
Ne, das hat damals den Ursprung gehabt, dass man bei Kriegsführung ja, haben Soldaten gesagt, okay, wenn sie jetzt zum Beispiel an einer Bucht eingefallen sind, haben sie schon vor Ort die Boote verbrannt, damit sie keinen Fluchtweg haben, sondern gewinnen müssen.
Mhm.
Ja, daher kommt das mit verbrennt die Boote. Ist jetzt auch sehr bekannt geworden durch David Goggins. Ja, Burn the Boats.
Ja.
Und so ähnlich ist auch meine Philosophie. Get rich or die trying.
So. Wann hast du eigentlich angefangen, Alter?
Ja, ich habe meine ersten Streams gekickt, als ich angefangen habe, Schule zu schwänzen, weil ich keinen Bock mehr hatte.
Ja, was kein gutes Vorbild ist an der Stelle. Auch in Österreich soll man bitte zur Schule gehen.
Auf gar keinen Fall bitte nicht als Vorbild nehmen. Aber das Problem ist, ich habe immer, damals auch schon als Jugendlicher, hatte ich immer das Gefühl, dass eigentlich zu Hause sitzen und zocken irgendwie viel cooler ist, als in der Schule Wissen eingeprügelt zu bekommen. Und habe ich mich einfach kurz dann entschieden, okay, also Schule bockt nicht mehr, ich gehe da nicht mehr hin. Was mache ich stattdessen? Ja gut, wenn ich eh schon zocke, dann kann ich eigentlich auch streamen.
Ich muss sagen, ich kenne dich ja recht gut.
Ja.
Und auf mich wirkst du wie ein, ich sag mal, sehr gebildeter Charakter. Oder du hast auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall was im Kopf, das muss man sagen.
Ja, aber das liegt auch daran, weil ich sehr gerne lerne und mich sehr gerne über Dinge informiert, die mich auch persönlich interessieren.
Ja.
Aber dieses in der Schule Wissen eingeprügelt zu bekommen und dieses Auswendiglernen von Dingen, die einen einfach nicht interessieren, da tue ich mir extrem schwer. Natürlich ist es wichtig fürs Leben, Dinge zu tun, auf die man keinen Bock hat.
Ja.
Aber da habe ich mir einfach super schwer getan und hatte auch in den jungen Jahren noch nicht die Disziplin, dass ich sage, okay, das gehört aber zum Leben dazu und ich muss es jetzt machen, damit ich halt zumindest ein Standbein im Leben habe, dann die Schulbildung.
Ja.
Sondern es war mir damals also kurzerhand einfach egal.
Aber ich glaube, ich habe zum Beispiel immer das Gefühl, wenn ich zurückdenke an die Schulzeit und dann sagt man sich so ganz, dann verarscht man sich selber, lügt man sich selber in die Tasche und sagt sich, ey, wenn ich jetzt noch mal in die Schule gehen könnte, Abitur würde ich easy schaffen. Und ich sag dir ehrlich, nee, ich wäre genauso. Ich wäre genauso, wie ich damals war. Kein Bock auf gar nichts, kein Bock auf Schule. Lieber zu Hause hängen, zocken und lustige Sachen machen, die Spaß machen. Und das fühlt sich einfach die ganze Zeit durch mein Leben durch. Natürlich könnte man da jetzt, ich sag mal, Böses über mich behaupten. Und das auch vielleicht zu Recht, okay. Ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz, ich leiste meinen Beitrag, ich zahle meine Steuern. Und finde auch hier statt als journalistische Instanz auch ein Stück weit
Koko. Ja, da kannst du auch ein Stück weit stolz auf dich sein.
Nee, ich bin ja einen Weg gegangen.
Ja.
Ich habe ja auch was Vernünftiges gelernt. So.
Was hast du nochmal gelernt?
Kommunikationsdesign und im Nachgang habe ich ein Diplom gemacht und im Nachgang habe ich mich spezialisiert auf Text und Konzeption. Was natürlich in Zeiten von ChatGPT
ziemlich kacke ist, wa?
Mir nicht so großartig in die Karten spielt. Dementsprechend nicht verkehrt, dass ich jetzt die ganze Social-Media-Geschichte angegangen bin.
Ja, und ich sage, mit dem Podcast hast du natürlich auch was geschaffen. Na, wenn ich jetzt ganz kurz die Interviewrolle übernehmen
darf. Du hast die Freiheit.
Also laut meiner Wahrnehmung hast du mit dem Podcast jetzt auch etwas geschaffen, was es so per se in Deutschland noch nicht gab, aber natürlich ganz viele Menschen interessiert. Ja? Du hast ganz hochkarätige Gäste zu Gast, die den Zuhörern
beispielsweise.
Will ich mich jetzt mal davon ausnehmen. was die Zuhörer auch interessiert, der private Einblick in den Werdegang. Ja?
Ja.
Und Henke, du bist ja jetzt schon, sag ich mal, interviewtechnisch, ja? Bist ja jetzt schon auf so einem Stand. Ich persönlich, ich würde dich ja jetzt schon fast den deutschen Joe Rogan nennen.
Jetzt schon?
Ja, also allein halt, wie du das hier handhabst. Ja, du hast da dein Studio, du hast hier dein Ding. Du lädst die Gäste ein, es wird gequatscht. Es wird aus dem Nähkästchen geplaudert. Dinge, die vorher noch nie ans Licht gekommen sind, werden ja ausgeplaudert. Und trotzdem ist es wahrscheinlich ein bisschen ein komfortableres Umfeld als bei deinem Kollegen Tim Gabel.
Würdest du sagen, ich will nicht gegen Tim shooten, Alter?
Nee. Bei Tim habe ich zwei, drei Podcasts gehört. Auch ultra spannend. Don't get me wrong.
Ey,
ultra spannend.
Ich finde,
aber das hat so ein bisschen so einen ernsten, fast schon düsteren Vibe. Also da merkt man, okay, Da wird wirklich über ernsthafte Thematiken diskutiert.
Ja.
Und hier habe ich das Gefühl, hier ist man so ein bisschen frei von alleine. Hier redet man halt auch über schöne Sachen.
Ja, ich meine, muss man ja sagen, wenn man so ein Format startet. Erstmal vielen Dank.
Gucken. Ja.
Vielen Dank. Wenn man so ein Format startet, ich glaube, da denkt man viel drüber nach, was ist die Daseinsberechtigung des Formats, wie sinnig ist es, dieses Format anzugehen. Und was mir persönlich in der Landschaft so gefehlt hat, ist ein Interviewformat, was irgendwie mal die ganze Content-Creator-Szene beleuchtet, weil ich vermehrt in den Kommentaren auf TikTok sehe, jeder hat eine Meinung zu jeder Person, die irgendwie online stattfindet, aber keiner weiß so richtig, wie es hinter den Kulissen aussieht. Und ich glaube, das ganze Ding ist nicht zu Ende erzählt, wenn Springer-Journalist XY sich mit Montana Black hinsetzt, den irgendwelche Fragen am Kopf haut, dem wird dann nicht so viel erzählen, wie vielleicht mir, der schon länger in der Szene stattfindet und möglicherweise eine Comfortzone schaffen kann in diesem Moment.
Ja.
So, und dann gucke ich natürlich auch auf Parallelformate oder ähnliche Formate mit einem möglicherweise ähnlichen Konzept, wie beispielsweise dem Tim Gabel Podcast. Und ich denke, dass sowas aber sehr gut koexistieren kann, weil Tim Gabel ja in dem Sinne erstmal ein ganz anderes Klientel an Gästen einlädt. Der hat viel Experten aus ganz bestimmten Bereichen, sehr spezifisch aus Neurochirurgie, Psychologie etc., was alles so dieses stark gesellschaftliche, moralische Themen angehen.
Ja.
Und ich denke, er macht das auch gut. Der Erfolg spricht ja auch für sich. So, und die Leute schauen sich das an. Und ich habe auch großen Respekt vor Tims Arbeit und wie er das macht und was er macht und was er alles schon geleistet hat, auch in so verhältnismäßig jungen Jahren. Ich glaube, der ist entweder, also er müsste ja in meinem Alter so in dem Dreh sein.
Ja.
Mal Koko, du bist so ein Schnuff jünger als ich.
Genau, ja, ich bin 23.
Das macht mich völlig verrückt, dass du 23 bist. Wenn ich dich so sehen würde, ich würde sagen, ja, das ist ein gestandener 25-Jähriger, mindestens. Aber 23 hast du ein bisschen was vor dir. Ich kratze jetzt schon, nächsten Monat ist es soweit. 10. April. Kommst du vorbei? Ich weiß noch nicht, was ich da veranstalte, aber
ja, wahrscheinlich
April,
nicht, ne.
Am 10. April wird ja mein 28. Geburtstag stattfinden.
Boah, 28 war seine Zahl.
Und es schmerzt mir tief. Nee, aber um nochmal auf die Sache zurückzukommen. Ich habe das Format gemacht, weil ich da mir halt dachte, dass das Bedarf. So, und das ist etwas, was Leute interessieren könnte, wo man eine Lücke füllt. Und dann nehme ich jetzt irgendwie niemandem was weg. Auch wenn jetzt beispielsweise, habe ich auch schon mit Kevin drüber gequatscht oder mit Felix und Zabex, die ja auch ihren Podcast machen, wenn die mal irgendwie Gäste am Start haben und dann buhlt man so aus Scherz rum, ja nee, ich will den aber zuerst haben oder ich will den zuerst haben, ist mir persönlich vollkommen egal, weil ich denke, dass wir unterschiedliche Themen aufgreifen.
Ja.
Und ich sag mal, nicht die Jungs jetzt eher einen lockeren Talkrahmen schaffen, der sich nicht so krass auf eine Person bezieht, sondern auf allgemein gesellschaftliche Themen oder auf allgemeine Thematiken. Und hier beleuchte ich halt wirklich so, was der Gast macht, wo er hingeht, was er gemacht hat und wie der aktuelle Stand so ist. Ja. Und was die Themen sind, die halt dem entsprechenden Gast auch, ich sag mal, würdig sind oder teilbar sind. So.
Verstehe.
Und ich glaube, deswegen mache ich das Format so, wie es ist.
Henke, du hast gesagt, das ist jetzt deine 22. Folge, ja?
Ja.
Und der Funk-Deal, ja? Dadurch, dass das ja alles ja von Funk supported wird,
ja.
Das war ja nicht immer so.
Ja.
Ja. Wenn ich mich recht erinnere, dann war das ja damals so, dass du Streaming aufgehört hast und auf der Suche warst, so nach einem Format, was dir selber persönlich zusagt und gleichzeitig auch bei der breiten Masse gut ankommen könnte.
Mhm.
Ja? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass du da wahrscheinlich schon ein bisschen Zeitdruck hattest, auch finanziell, ne, wenn die Ersparnisse ausgehen. Die erste Folge ist gelauncht. Was hast du erwartet?
Erstmal, guck mal, das ist ja das Geile. Ich habe ja die erste Folge mit Varian damals produziert. Das ist ein Jahr her. Ganz verrückt eigentlich. Vor einem Jahr habe ich meine Streaming-Karriere beendet.
Ja.
Und ich glaube, die erste Folge mit Varian, wenn ich mich jetzt nicht komplett verzähle, ist im Mai damals rausgekommen. Anfang Mai. So, das war kurz nach OMR oder um die OMR-Zeit rum. Ich glaube, direkt an dem Wochenende, wo OMR war, danach haben wir aufgenommen, war ich gerade im Norden. Ich wollte es unbedingt in Norddeutschland starten, das Format. Einfach so als Statement.
Ja.
Und ich habe echt nicht viel erwartet. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Und es war ja auch noch ganz anders konzeptionell aufgestellt. Ne? Wenn wir halt schauen, damals haben wir halt gesagt, okay, wir machen es wie Joe Rogan und splitten eine Folge in 5 Parts. Und das fanden einige cool, sehr viele aber auch scheiße, wollten sie es halt in einem Rutsch durchhören wollten. Ja. Dann kam halt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, kamen jeweils die Parts immer online. Haben wir gesagt, okay, wir machen es als ganzes Format. Aber um auf die Grundkonzeption auch nochmal zu kommen, war die Idee von Henkes Corner schon sehr, sehr lange in meiner Schublade. Da habe ich auch mit Murat Murat, sehr, sehr guter Freund aus der Heimat, lange und breit drüber geredet. Und die haben alle immer gesagt, hey, mach es unbedingt. Weil ich glaube, was viele gar nicht unbedingt wissen, ist, dass es gibt ein Format, das heißt Inas Nacht.
Mhm.
Und für mich zählt, das klingt jetzt, kann man jetzt bescheuert finden oder nicht, zählt Ina Müller als großes Vorbild. So, das ist quasi eine der erfolgreichsten Moderatorinnen so aus dem norddeutschen Raum.
Na klar.
So, und Inas Nacht ist ein Format, da sitzt sie in der Hafenkneipe,
ja,
lädt sich Gast XY rein und macht dann auch so ein kleines Interview mit denen, trinkt sich dabei einen rein, dann singen die Karaoke und sie stellt ihnen hin und wieder so Sexfragen.
Okay.
Ich schwöre dir, ich habe dieses Format gesehen. Es war immer eins meiner Lieblings-Show-Talkshow-Formate.
Ja.
Weil es auch, glaube ich, von meinem Geschmack her, wie ich mir so eine Show vorstelle, perfekt ist. So, und daraus inspiriert habe ich mir halt für ein bisschen für die Online-Welt Henkes Corner erdacht. Also man kann eigentlich schon fast sagen, die Inspiration zu Henkes Corner kommt von Inas Nacht, von dem Format Inas Nacht. Und als dann irgendwann der Punkt kam, dass Funk halt anfragte und sagte, ey, könntest du dir vorstellen, das Ding unter der Flagge von Funk zu produzieren? Öffentlich-rechtlich, so.
Ja.
Vollkommen klar.
Großer Schritt.
Habe ich gesagt, ey, das kann mir natürlich eine gute Basis sichern.
Ja.
Und ich kann das, was ich mache, weil ich habe ja während Henkes Corner ohne Funk lief, habe ich ja noch nebenher gearbeitet. Shorty hat das alles ohne Gehalt gemacht. So. Das war, daher war das logischer Schritt zu sagen, ey, dass wir das in diese Heimat Funk reinschicken, dass es unter dieser Flagge läuft, ist einfach ein wahnsinnig guter Weg, dieses Format weiter auszubauen und wirklich das Potenzial zu entfalten, was diese ganze Geschichte halt mit sich bringt. Und ich glaube, wir sind gerade auf einem sehr, sehr guten Weg. Dann natürlich auch Dank an alle Zuhörer und Zuschauer, die sich das ganze Format
halt so reinziehen.
Weil wir immer weiter wachsen, es wird immer besser, es kommen immer krassere Gäste rein, wo man sich auch schon drauf freuen kann. Also ich kann euch versprechen, der Sommer wird richtig geil. Wir haben schon richtig geile Zusagen. Ich kann noch nicht zu viel anteasern. Vielleicht, einen kann ich sagen, wer den Stream gesehen hat, letzte Woche Montag, gab es einen IRL-Stream und derjenige hat eine Autofahrt vollzogen von Hamburg nach Köln zur Baller League.
Aha.
Und da habe ich ihn im Stream getroffen und habe ihn tatsächlich dumm dreist, wie ich bin, im Stream gefragt, hey Monte, Montana Black, könntest du dir vorstellen, in der Folge stattzufinden? Er hat gesagt, ja, mit draußen ein bisschen schwierig, ich sage, kein Problem, wir ziehen es in den Sommer rein. Also Monte hat schon zugesagt, ich hoffe, dass das alles klappt. So, und ich kläre jetzt mit ihm einen Termin ab. Das ist eine schöne, geile Folge drehen mit Monte.
Geil,
ich glaube, das könnte also sehr, sehr spannend werden.
Also da kannst du ja super zuversichtlich sein und natürlich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, natürlich.
Aber Henke, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wie das alles vonstatten ging.
Wir flippen halt wirklich dieses Interviewformat, ne?
Ja, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wie das alles vonstatten ging und wie dann, sag ich mal, beruflicher Werdegang gegangen ist zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt hier sitzt und mich eigentlich interviewen solltest.
Ja.
Aber jetzt vielleicht mal die ein oder andere persönliche Frage, die ich mir auch überlegt habe.
Okay.
Viele da draußen wissen es ja nicht, beziehungsweise haben da noch nie drüber nachgedacht, aber du trinkst ja seit jeher keinen Alkohol.
Nee.
Woher kommt das? Hat das einen Grund? Willst du drüber reden?
Witzigerweise.
Und ganz kurz, wenn ich dich nochmal unterbrechen darf.
Okay, natürlich,
klar. Ganz kurz unterbrechen darf, ja.
Ja.
Das ist ja eigentlich schon wirklich schon fast misanthrop, dass man sagen muss, willst du drüber reden, dass du keinen Alkohol trinken willst?
Ist verrückt, oder? Aber es ist...
Ist mir gerade selber in meinem Wortlaut aufgefallen und ich war schockiert gerade von mir selber.
Ja, aber die Frage,
gesellschaftlich gesehen ist es ja bis jetzt immer so, ich tue mir da auch ein bisschen schwierig, so wenn ich auf einer Party bin, ne, und jemand sagt, hey, ich trinke nichts, dann bin ich immer so, okay, passt. Ja, ja. Weil da gibt es ja auch oft Hintergründe, ne, wenn vielleicht schlechte Erfahrungen im Elternhaus oder so gemacht wurden mit übermäßigem Alkoholkonsum.
Das nicht, das ist alles gut bei mir.
Nee, ich sag nur, ja, das weiß ich auch, deswegen würde ich die Frage stellen. Und das ist dann immer so, auf Partys willst du dann nicht nachfragen, ne, weil du den Leuten halt vielleicht nicht die Stimmung oder so versauen willst. Ne?
Ja.
Da akzeptiere ich es immer so, okay, passt, frag nicht weiter nach. Willst du noch ein Pargo? Ja? Aber jetzt zu dir, Henke. Woran liegt es bei dir? Gibt es da den Grund?
Es gibt tatsächlich eine Story dazu. Es gibt eine Kindheitsstory.
Ich brenne darauf, sie zu hören, mein Freund.
Ich werde den Namen ein bisschen abändern. Wir hatten in meinem Schleswig-Holsteiner Dorf einen, da war so ein Typ, war auch, sagen wir mal, in seinen Ende 40ern, Anfang 50ern, nennen wir ihn mal Wodka Werner. Und Wodka Werner stand immer schon...
Mit der Spitzname.
Ja, ja, Wodka Werner stand immer schon 6 Uhr morgens, wenn wir halt zur Bushaltestelle gegangen sind, um den Bus Richtung Stadt, zu erwischen.
Ja.
Stand er schon bereit, hat sich da schon morgens den Wodka reingezogen. Auch da waren so Aktionen wie, ey, vollkommen krass. Ich weiß nicht, gibt's das in Österreich Kinderfest? Ist das ein Ding?
Hört sich in erster Linie höchst illegal an, gibt's nicht, ne?
Ja, es gibt, bei uns gab's Kinderfest, ist es nicht? Bei uns gab's Kinderfeste, da gab's dann für die Kids so im Dorf, konnten die so Spiele spielen.
Sollen wir auch mal ein Bier trinken dann, oder was?
Nee. Da wurden so Spiele gespielt, die Kinder konnten Punkte sammeln und am Ende, der die meisten Punkte hat, war der König. Der Kinderfestkönig.
Okay.
So, und danach gab es immer das große Feuerwehrfest bei uns auf dem Dorf.
Ah, das heißt, es ist doch so ein Herr mit Alkohol.
Ja, ja, ab 18 Uhr war dann...
Okay,
war
das heißt, das Kinderfest war mäßig nur ein Vorwand für die Eltern und die Erwachsenen, dass sie dort anfeuern, weil im Nachhinein gehen sie dann zum Feuerwehrfest, im besten Fall ins Zelt.
Ja.
Und da kann man dann wirklich auch die Hüllen fallen lassen.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Und da war beispielsweise zu so EM, WM-Zeit, wir haben ja jetzt auch wieder... Ist ja wieder so, 2024, wir haben eine EM in Deutschland, aber wenn dann irgendwie WM oder EM war,
ja.
Und es war dann immer Kinderfest so im selben Zeitraum gelegen, gab es natürlich auch während des Feuerwehrfests ein kleines Public Viewing im Dorfhaus. Ne?
Natürlich.
Natürlich. Und während der Kinderfestzeit wurden Bierwegen aufgestellt, aber während des Kinderfestes wurde natürlich kein Alkohol ausgeschüttet, weil es ist natürlich ein Fest für Kinder. Ne?
Und da bin ich so froh, Henke, dass du das noch dazu erwähnt hast.
Ja, ja, und Wodka Werner ließ sich aber nicht lumpen, trat zu meinem Vater, der da den Bierwagen, der da sich freiwillig gemeldet hat, Bierwagen geführt hat.
Einen Moment, kurze Zwischenfrage, ja? Durch meine subjektive Unaufmerksamkeit. Wodka Werner war zum damaligen Zeitpunkt wie alt?
Lass ihn Ende 40, Anfang 50 gewesen sein.
Ach so, ich dachte, das war einer deiner Kollegen damals.
Nein, gar nicht, okay, gar nicht, okay. Überhaupt nicht.
Ja, gut, mit 40, 50, okay.
Ich war zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, 11, 12 Jahre alt.
Ja, und ich war gerade wirklich verwundert, als du die ganze Zeit von Wodka Werner gesprochen hast, als wärst du dein Homie.
Nee, ist er nicht. Wodka Werner trat an den Tresen heran und bestellte 2 Doppelwodka während des Kinderfestes. Mein Vater sagte, nee, auf gar keinen Fall.
Warte, 2 Doppelwodka, das heißt, er wollte jeweils 4 CL haben.
Ja.
Und das macht er kombiniert, also korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege,
ja.
8 CL Wodka bei einem Kinderfest.
Ja. Und dann ist er, hat mein Vater gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Dann ist er um den Bierwagen herum, okay, zum Kollegen auf der anderen Seite. Hat er auch versucht, ist er auch krachend gescheitert. So, und aber muss man halt sagen, der hat sich auch selber, hat auch sein eigenes Leid. Wieso? Das ist der Kracher, der Typ war der Kracher.
Okay.
Also sehr, sehr schlimme Story. Oder sehr, sehr eigentlich traurige Schicksal. Ich meine aber, ich habe gehört, ich weiß nicht, ob die Gerüchte stimmen, dass er mittlerweile trocken ist.
Mhm.
Aber da waren auch so Aktionen, wie dass er sich... Wie so ein Eichhörnchen, dass er so kleine Lager sich so aufgebaut hat, überall im Dorf.
Ja.
So. Und hat da immer so seine Flaschen versteckt und sowas.
Sein Fusel.
Sein Fusel, ja. Und da gab es dann eine etwas ältere Dame aus unserem Dorf, die sich immer auch viel engagiert hat und so. Die ist dann immer mit dem Eimer umgegangen, hat diese Lager ausgeleert.
Oh nein.
Ja, hat dann wieder alles ausgeräumt und sowas. Hätte nicht, dass da irgendwelche Kinder rangehen und so ein Scheiß, weißt du, die das finden.
Ja, klar.
So, und ich habe mir aber dann immer gesagt, ja, Wodka Werner, ich will nie so sein wie Wodka Werner und für mich war dann dementsprechend der Alkohol immer der größte Todfeind. Auch wo ich dann gesehen habe, wo ich älter wurde, wo es dann bei uns schon losging mit 14, 15, 16. Ich sag mal, wir reden viel in so politischen Diskussionen, was so Drogenthematiken angeht oder Alkohol. Und natürlich ist es wichtig, dass wir diese Sperrgrenzen haben, dass Alkohol erst ab einem gewissen Alter zugänglich ist oder Zigaretten oder was auch immer, jetzt vielleicht mit dem neuen Cannabis-Gesetz. Nichtsdestotrotz, die Realität sieht halt so aus und ich glaube, da muss man mal dem einen oder anderen Politiker den Zahn ziehen. Die Realität sieht so aus, dass die meisten Dorfkinder mit 14, 15, wahrscheinlich auch die Stadtkinder mit 14, 15, 16, den ersten Alkohol zwischen die Finger kriegen und sich einen reinsaufen. So.
Ja.
Also ich kann gefühlt jedem in meinem alten, meinem früheren Kreis, auch heutzutage, kann ich jeden fragen, ich weiß nicht, wann warst du das erste Mal betrunken, Koko? Kannst du das so sagen?
Das müsste mit 15 gewesen sein.
Siehst du? Und das ist ja absolut nicht das Alter, wo man sagen kann, ja.
Oder sogar 14, ja.
14, oder 14 oder noch schlimmer. Ein 14-Jähriger sollte nicht betrunken sein. Aber es ist einfach leider Realität, dass es so ist. Und ich kann nur, um den Bildungsauftrag zu erfüllen, strikt dazu aufrufen, Freunde, passt mit dem Scheiß auf. So, weil,
unbedingt.
Mit Wodka Werner habe ich ein akutes Beispiel halt vor der Nase gehabt, was mich so dermaßen von der Substanz Alkohol abschreckte,
ja,
dass ich halt sagte, ey, ich will das niemals angehen. Natürlich gab es auch Momente, weil ich will natürlich, dass diese Einstellung dem gegenüber, weil viele das ja natürlich als, ich sag mal, Gesprächsmechanismus nehmen, um lockerer zu werden auf Partys, um irgendwie befreiter den Abend genießen zu können.
Das ist mir auch oft aufgefallen bei mir selber. So in jungen Jahren hatte ich ja noch einen ganz anderen Lebensstil und noch nicht so eine richtige Perspektive.
Ja.
Und da dachte ich wirklich, man lebt eigentlich nur zum Feiern und zum Saufen. Ja? Und als ich dann irgendwann, jetzt erst vor kurzem, so vor einem Jahr, so generell mal mein ganzes Leben und mein subjektives Ich reflektiert habe, sind mir halt Dinge aufgefallen. Zum Beispiel, wenn ich auf einer Party bin, ist es so fast schon ein automatischer Griff in der Küche zu einem sogenannten Fusel und dem dazu passenden Softdrink,
Ja.
um sich einen Drink zu mixen, weil man irgendwie das schon, ich würd schon fast sagen, das ist Muscle Memory, ja? Sowas wie Gamer haben, um Headshots zu drücken,
Okay, was Memory ist
gehe ich in
krass.
die Küche, wumm, 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 wumm.
Ja.
Und das geht so nebenbei.
Und ab in die Menge, ja.
Das ist so wie wenn ein Raucher bei einer Party rausgeht und sich eine Zigarette anmacht, bin ich damals in die Küche gegangen, um mir einen Drink zu machen. Gar nicht mal effektiv drüber nachgedacht.
Ja.
Und jetzt, wo ich da ein bisschen bedachter und so rangehe, ist mir wirklich aufgefallen, dass das stellenweise sogar wirklich eine Sucht war, die ich hatte. Wenn ich drüber lege, so wenn ich jetzt auf einer Party bin und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich wirklich im Vergleich zu früher viel, viel weniger trinke.
Ja,
Viel, viel weniger.
ja.
Also auch letztens so, aber ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, dass wenn ich auf einer Party bin, ich will zumindest ein, zwei Drinks trinken.
Und das, guck mal, das ist ja auch im Rahmen dessen völlig in
Ja.
Ordnung.
Ja,
Das ist ja völlig
jetzt
in
ist völlig
Ordnung.
in Ordnung, ja.
Und
Aber wenn ich
wenn.
mir jetzt so überlege, so von damals, ja, damals, ich war wirklich, ich war, also wenn ich auf einer Party war, dann habe ich die Kampfmannschaft spielen lassen und dann war ich auch der Last Man Standing.
So.
Ja, und das war natürlich gesundheitlich nicht vorteilhaft und auch immer am nächsten Morgen nicht vorteilhaft.
Nee, eben, natürlich
Ja.
nicht, natürlich nicht. Und auch diese, das sind alles so Faktoren, wo ich gesagt habe, nee, das ergibt für mich nicht viel Sinn. Nichtsdestotrotz habe ich es natürlich, um fundiert zu sein, was meine Meinung über die Substanz Alkohol angeht, zu sagen, ich probiere es mal aus
Ja.
und habe mir tatsächlich wissentlich in einer Podcast-Folge von einem anderen Format tatsächlich mal eine Dreiviertel Flasche Weißwein reingeknallt. So, einfach nur, um zu wissen, wie es
Ja.
ist. Turns out, Podcast-Folge wahnsinnig unangenehm gewesen
Ja.
im Nachgang. Mir auch höchst peinlich. Werde noch nicht verraten, wo ihr die findet. Nichtsdestotrotz, es gehörte, also ich habe es gemacht.
Ja.
So, und habe dann mal zwischendurch mal irgendwie mal genippt oder sowas.
Ja.
Aber so in dem Sinne, dass ich so richtig, richtig drunk war, das war dann nur diese eine Situation.
Ja.
Und ich habe daraus dann aber auch gezogen, so, nee, das ist jetzt nichts für mich, es ist nichts, was ich brauche. Und noch verrückter finde ich dann immer, wenn ich in anderen Streams stattfinde, weil ich glaube ich so dermaßen alkoholfrei sozialisiert bin, dass ich mich der Situation auf Party schon so anpassen kann, wie die anderen
Ja.
drauf sind und wie ich drauf bin.
Placebo betrunken.
Ja, dass ich quasi in, ich würde es vielleicht, aber diese Lockerheit habe,
Ja.
wenn ich jetzt beispielsweise in einem. Im Stream von wem anderes doch irgendwie stattfindet. Irgendwie, ich sitze bei Kevin und mach da einen Affen oder sitz bei Henno im Stream. Arschvoll Kommentare, wo halt steht, ey, der ist doch drunk.
Ja.
Ey, der hat doch gekifft.
Hatte ich letztens auch, ja.
So, wo ich dann aber sage, nee, das ist, es ist, da bin ich in meinem natürlichen Unterhaltungsmodus,
Ja.
weil ich jetzt über, gerade müssen wir auch sagen,
Und
Content-Creator-Szene, wo jetzt schon das ein oder andere Getränk gerne mal bei der
ja.
Aftershow-Party über den Tresen geht. Ich bin es einfach gewohnt, dass um mich herum alle betrunken sind.
Ja, und
So.
wenn ich da gleich nochmal reingrätschen darf,
Natürlich.
weil ich habe ja generell, als ich so viel reflektiert habe, habe ich so ein bisschen für mich selber philosophiert, wo denn der Reiz beim Alkohol liegt.
Ja.
Und so wie du sagst, du bist in anderen Streams zu sehen und du bist sozusagen geerdet mit dir selbst. Dir ist in dem Moment nichts peinlich, sondern du bist absolut im Reinen mit dir selbst
Ja.
und Leute antizipieren daraus, dass du betrunken sein musst, weil die breite Masse der Gesellschaft so unglücklich ist, um das mit
Absurd,
Alkohol zu
oder?
kompensieren.
Ist es absurd?
Das ist tatsächlich eine Absurdität und ich würde schon fast meinen, im Hinblick auf die aktuelle Situation schon fast kafkaesk.
Kurzer Side-Fact. Wir haben gestern drüber gesprochen, weil ich Coco quasi eingeladen habe zu Corner. Und da hat er mich gefragt, hey, über was reden wir denn? Ich sag, du kannst über alles Mögliche reden, wir können über alles philosophieren. Und als freudscher Versprecher entglitt mir der Name, wir können auch gerne über Markus Kafka reden. Wo ich mir dann einfiel, Markus Kafka war ja der Viva-Moderator.
Es war ein wirklich, also ich glaube, es gab schon ein paar Mal, wo ich wirklich Enttäuschung in den Augen hatte,
Ja.
aber Henke, du kannst das natürlich besser beurteilen. Was war mein Blick? Was hat dir mein Blick in dem Moment für ein Gefühl gegeben?
Es war, ich würde fast sagen, eine Mischung aus Enttäuschung, Fassungslosigkeit mit einer Prise Suffisanz. Weil du
Ja.
dich auch nicht davor gescheut hast, dich da ein bisschen drüber lustig zu machen.
Ja,
Ja,
aber das war vollkommen klar.
dann
Also
bist
das haben auch schon wirklich bekannte, sehr bekannte und renommierte Wissenschaftler gesagt: Actio est Reactio. Ja, und wenn deine Aktion war, Markus Kafka zu benennen, dann muss er auch darüber hergezogen werden. Das ist vollkommen
Ich
klar.
sag dir ehrlich, ich weiß auch wirklich nicht viel über Markus Kafka, noch weiß ich viel über Franz Kafka.
Und das ist auch überhaupt nicht schlimm.
Weil, entgegen dessen, was man mir immer zuspricht, die Wortgewandtheit etc. pp., bin ich ein wahnsinnig unbelesener Mensch. Vielleicht, okay, belesen, vielleicht kann man nicht sagen, aber ich habe literaturmäßig gar nicht so viel Plan, wie man vielleicht denken mag. Ich lese nämlich kaum Bücher.
Ja, aber das reicht doch, oder?
Bist
Wenn
du
du es
eine Büchermaus, Coco?
mit deiner Eloquenz so kaschieren kannst, dass Leute trotzdem denken, dass du ein Leser bist, hast du doch alles erreicht, was Leser eigentlich erreichen wollen.
Da haben wir sogar in der Corner mit Nova haben wir drüber gesprochen, wo sie zu mir sagte, wo sie schockiert war drüber, dass ich gesagt habe, ich lese keine Bücher.
Ja.
Wo sie sagte, ja, aber wo hast du das denn her? Ich sage, ja, das ist keine Ahnung. Ich meine, ich habe ja auch beruflich, prinzipiell, wenn jetzt nicht das ganze Social Media Ding wäre, beruflich den Weg gewählt zu sagen, hey, ich schreibe beruflich Texte. So,
Ja.
als Werbetexter oder als Kreativschreiber. Und das hat aber dann, das habe ich irgendwie nie dadurch erlangt, dass ich mir irgendwie viel durchgelesen habe, weil ich glaube, das ist das einzige, einer der wenigen Talente, die ich hatte, ist, dass mir die deutsche Sprache oder die Grammatik immer relativ leicht fiel. Und ich hatte auch wirklich, mir fehlt dann auch wirklich das empathische Verständnis für Leute mit LRS.
Inwiefern?
Also ich hab nicht begriffen, warum ist es jetzt fair, dass diese Person mehr Zeit in einer Klausur bekommt als ich. Ich weiß nicht, wie die Regelungen in Österreich das sind, aber wenn du diagnostizierte Legasthenie hast in Deutschland, ich weiß nicht, ob es heutzutage auch noch so ist, zu meiner Zeit war es auf jeden Fall so, wurden den entsprechenden Kindern mehr Zeit für die Klausuren zugerechnet.
Nein, das sag ich nicht. In Österreich hattest du mit Legasthenie halt einfach Pech.
Aber auch für alle Fächer, also auch für Mathematik, für die
Nee, gab's für
Textaufgaben
uns
und so.
nicht. Gab's für uns nicht. Ein guter Freund von mir, Moritz, weiß er das sehen?
Ja, liebe Grüße.
Der hatte auch, beziehungsweise hat immer noch Legasthenie. Und Digga, der hatte genauso lange Zeit wie wir für die Deutschklausuren. Ne, war natürlich im Nachteil.
Ja.
Und der hat sich da wirklich halt. Der ist sonst so ein ultra smarter Typ und halt immer nur mit Deutsch zu kämpfen gehabt. Und da hat halt auch irgendwie bei den Lehrern, ich weiß nicht, woran das liegt, aber du kannst jetzt theoretisch jemanden nicht die Schulausbildung untersagen,
Natürlich,
beziehungsweise
nein,
Steine
natürlich
in den
nicht.
Weg legen, nur weil der halt in Deutsch Probleme hat.
Ist ja auch Quatsch.
Ja, und also das hat mich damals auch ein bisschen genervt. So. Der Typ tut alles dafür. Ja, der Typ war geisteskrank gut in der Schule, auch in jedem anderen Fach hatte er nur eins. Und das war nur Deutsch immer. Und nur Deutsch hat ihm jedes Mal den Notendurchschnitt verkackt.
Das ist halt scheiße.
Ja, das fand ich krass.
Aber es ist auch die Problematik vielleicht am Schulsystem und ich glaube, das wird es in Österreich relativ ähnlich sein. Ich meine, in Österreich, ich glaube, bei euch ist das relativ komplex, ne? Ihr könnt
Ja.
aber, was geiler ist in Österreich, ihr habt mehr Möglichkeiten, alternative Bildungswege zu gehen als wir.
Das kann sein.
Bei euch heißt es ja Matura.
Ja,
Finde ich
Matura.
den cooleren Namen als Abitur, sag ich ehrlich.
Matura ist schon. Es hat mehr Pfiff.
Ja, es hat mehr Zündung hinter.
Ja.
Hast du Matura gemacht oder bist du so einen
Natürlich.
Alternativweg gegangen? Ich meine, ihr könnt dann ja irgendwie was sind denn das für Schulen?
Schau, Henke, das kann ich dir per se, da traue ich mich auch gar nicht zu antworten, weil ich wirklich jemand war, der die Schule gehasst hat und mich nicht damit befasst hat.
Okay, verstehe ich.
Ich sag dir, aus dem Stegreif weiß ich, du kannst. Ich weiß nicht mal, wie der genaue Ausdruck dafür ist. Man nennt es in Fachkreisen umgangssprachlich einfach nur Poli.
Poli.
Ja, das ist genau ein Oberstufenjahr, was du halt brauchst, damit du arbeiten gehen darfst. Und das ist basically, sind entweder Leute mit einer Einschränkung, beziehungsweise die Schule deswegen nicht machen können, oder sonstigen, wie soll ich sagen, zwielichtiger Vergangenheit oder Aktivitäten,
okay,
die halt in dem Moment, wo sie aufs Poli gehen, noch keine wirkliche Perspektive haben.
Sind das quasi so...
Ist ein Auffangbecken.
Sind das so Integrationsprofile, Maßnahmen? Also bei uns gibt es doch die so Maßnahme von der AGE, dass wenn du noch schulpflichtig bist,
ja,
aber ich sag mal, nirgends so richtig was gefunden hast,
genau, das ist es,
kriegst du, das ist immer meine größte Angst gewesen, wäre ich mal fast kurz davor gewesen, da reinzurutschen, aber dann wirst du leider nur mal beim Arbeitsamt und dann machst du das, was du machen musst, ja, also was dir zugeteilt wird. Dann bist du dazu verpflichtet. Dann, ja, dann machst du irgendwie die Ausbildung zum Maler, Lackierer, was auch immer.
Genau.
Kann so ein super Beruf sein, ist halt nur nicht für jeden was.
Genau, ja.
So, also da kannst du dir dann nicht so großartig aussuchen.
Es gibt das, dann gibt es natürlich auch die klassische Hauptschule, wo du halt in Österreich bis zur 8. Klasse machst und dann halt eine Ausbildung anfängst. Oder in Österreich sagt man ja eine Lehre.
Ja, also Lehre oder Ausbildung, ja.
Ja, genau. Dann gibt es das klassische Gymnasium, Realgymnasium oder nur Gymnasium. Realgymnasium war ein bisschen mehr technisch spezifisch, Gymnasium eher sprachenlastig. Oder halt dann HTL nennt man das, was ich auch gemacht habe, eine höhere technische Lehre, die 5 Oberstufenjahre beinhaltet.
Ja.
Wo du sozusagen eine Matura, Abitur bekommst und schon Basiswissen, was Berufsbildung angeht.
Das ist aber geil.
Ja, also ich könnte jetzt auch, lass mich nicht lügen, ich glaube mit dem Schulabschluss im Wirtschaftsingenieurwesen könnte ich, wenn ich selbst studieren wollen würde, schon im 3. oder 4. Semester anfangen.
Ach so.
Ja.
Ach so, da kriegst du richtig sogar einen Vorsprung quasi für die Studiengänge, genau, und musst dich irgendwie von vorn anfangen,
bekommst
und Stoff
schon,
durchgehen,
genau,
möglicherweise, den du schon kennst.
Bekommst auch schon gutes Einstiegsgehalt. Das ist schon, wie sag ich so gerne, gut bezahlt.
Gut bezahlt.
Ja, aber du musst dir ja doch vorstellen, fairerweise,
ja,
wenn ich mich recht entsinne, waren wir damals nur in meinem Jahrgang, also auch über alle Klassen verteilt, waren es, glaube ich, knapp 100 Schüler.
Ja.
Und Matura haben dann im Endeffekt ich und 13 Kollegen gemacht von 100 Leuten.
Der Rest nicht, oder wie?
Der Rest ist, glaube ich, am Weg ausgeschieden. Ja? Das ist meistens bei diesen HTLs, das sind halt schon anspruchsvolle Schulen.
Ja.
Und ist meistens das erste Jahr ist sozusagen das Filterjahr, wo halt meistens eine breite Masse schon rausgefiltert wird, die es einfach nicht packen wird.
Ach, krass. Holy shit.
Und dann ist es meistens so, dass die Klassen halt absolut überfüllt sind mit so 35 bis 40 Schülern teilweise pro Klasse. Und dann im nächsten Jahr sind es dann halt eben auf einmal nur noch 25.
Aber werden dann Klassenverbände auch zusammengetan? Also jetzt sagen wir mal, du hast...
Ach Quatsch, bei uns gab es ja auch 2 Klassen, das heißt wir waren nicht nur 14, sondern ich glaube 28, 29.
Ah, okay, sowas. Okay, aber aufs also Gesamte Dritten gesehen gab es dann beispielsweise so, sagen wir mal, du hast diese 100 Schüler verteilt auf 4 Klassen.
Ja.
Wenn dann, ich sag mal, in einer Klasse so viele rausfallen, werden dann auch Klassen einfach,
ja,
zusammengelegt?
Klar.
Macht ja dann Sinn, oder?
Ja, klar.
Aber ihr habt noch, was ihr in Österreich habt, was ja in Deutschland bei uns pausiert wurde, ist das verpflichtende Dienstjahr. Egal ob Zivi oder Bundeswehr. Bei euch Bundesheer.
Ja.
Und da hast du ja auch, da hast du auch schon gemacht, ne? Wie ist das aufgeteilt bei euch? War das halbes Jahr Bundesheer oder?
Bundesheer 6 Monate, Zivildienst 9 Monate.
9 Monate war das, ja?
Goldrichtig.
Und du warst beim Bundesheer?
Ich war tatsächlich Soldat, ja.
Kroko, wie nimmst du die Zeit im Nachgang wahr? War es für dich eine Zeit, die dich weitergebracht hat? Oder war es.
Also, wenn ich drüber nachdenke, war es absolut surreal. Und ich würde auch meinen, dass das Szenario in der Kaserne während der Grundausbildung schon fast utopisch war.
Wirklich? Aber jetzt, ich sag mal,
nicht
negativen Sinne.
Ja, es war einfach so realitätsfern. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also selbst wenn ich jetzt noch mal einen Brief bekomme,
ja,
einen Einberufungsbefehl, dann könnte ich mir nicht vorstellen, dass dieser Ort wirklich da ist, bis ich nicht wieder dort bin.
Ist es so abstrakt für dich?
Ich fand das wirklich, wirklich, wirklich absurd. Ja, wenn du dir halt überlegst, so, du bist halt in Zentraleuropa, du bist privilegiert in der sogenannten Mittelschicht.
Ja.
Na, hast noch nie in deinem Leben irgendwie einen Befehl erhalten oder so, kannst machen, was du willst, kannst einkaufen gehen und musst nicht auf den Preis schauen, solche Sachen. Und auf einmal bist du dort. Gefühlt nackt und schutzlos. Dem Wortlaut ausgesetzt von einem Haufen zynischer Männer.
Ja.
Die sich an deinem Leid ergötzen.
Sind es in Österreich nur Männer, die in die Pflichtdienst machen müssen?
Ja.
Ich glaube, das war in Deutschland genauso. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Weißt du doch, wir sind ja quasi mit die erste oder die zweite, dritte, der zweite, dritte Jahrgang, der das nicht mal machen musste. Ich glaube, mein Bruder waren die Ersten, die es nicht machen mussten. Mein Bruder ist ja 2 Jahre älter als ich. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Kannst du das irgendwie nachschauen? Ich glaube, es war aber auch nur für Männer. So, da muss man sich auch mal fragen.
Nee, also schau, das Ding ist, ich verstehe das, ich verstehe es bis zu einem gewissen Teil. Ne? Also ich würde auch sagen, so, wenn das jetzt für die Allgemeinheit eingeführt wird und Frauen auch so ein die Bundeswehr ableisten müssen oder was auch immer, dann muss es auf jeden Fall in einem getrennten Rahmen stattfinden. Weil, also ich sag dir wirklich, die Kaserne, wo ich war in der Grundausbildung, da waren wir keine Menschen mehr, da waren wir Tiere.
War das so herabwürdigend oder was?
Ich würde nicht mal sagen, weil es herabwürdigend war. Es ist natürlich am Anfang schon eine Umstellung. Also ja. die haben dich halt am Anfang wirklich ins kalte Wasser geworfen und abgebrüht.
Ja.
Damit du dir halt dann später denkst, okay, eigentlich ist es nicht so schlimm.
Ja.
Aber am Anfang, also du musst dir ja vorstellen, du kommst dort an, ja. Du hast keine Ahnung, du hast erstmal überhaupt keine Ahnung, wohin du fährst in diesem Bus. Ja. Dann bleibst du irgendwo stehen. Man nennt es liebevoll die Wäschekammer. Ja, das ist ein riesiger Komplex irgendwo im 14. Wiener Gemeindebezirk,
ja,
wo du Wäsche ausfassen gehst. Und musst dir mal vorstellen, Henke, jeder bekam einen sogenannten Trossack. Ja?
Trossack?
Das ist so ein riesiger Sack,
ja.
Ja, wo du halt alles reinpackst. Jetzt kannst du dir mal ganz kurz überlegen, wer von den 100 Leuten der Einzige war, der 2 Trosssäcke bekommen hat.
Ja, natürlich. Also meine Vermutung würde jetzt wahrscheinlich nicht darauf gehen, auf deinen 1,70 großen Kollegen, sondern vermutlich auf dich, auf 2 Meter geballte österreichische Masse.
Ja, natürlich. So, dann hast du diese 2 Riesensäcke, die wahrscheinlich kombiniert 40 bis 50 Kilo wiegen.
Ja.
Lädst sie in einen Bus und dann stehst du da erstmal und wirst in irgendwelche Gruppen eingeteilt, wo du keinen Plan hast, wofür diese Gruppen überhaupt da sind.
Ja.
Steigst in den Bus ein, fährst 2,5 Stunden irgendwo nach Niederösterreich, steigst aus, hast keine Ahnung, wo du bist, stehst wieder. Weißt du, das Ding beim Bundesheer ist einfach nur, du stehst und stehst und stehst. Es gibt nichts anderes außer stehen.
Aber was macht ihr denn da sonst die ganze Zeit?
So, wir stehen da, dann werden wir in unsere Zimmer eingeteilt. Dann kommst du in ein Zimmer mit 4, 5 Leuten, die genauso wenig Bock haben wie du.
Ja.
Und jetzt kommt Henke, ja?
Ja.
Ja, das ist ja dann wirklich wie, ich sag mal so, wie bei Hunden in der Hundezone, ja?
Ja.
Man akzeptiert, ja, wenn da Gesellschaft ist im Zimmer, ja? Man akzeptiert sich. Aber Respekt, den muss man sich erst verdienen.
Ja, hat sich bei euch in dieser ganzen Dynamik ein Alpha-Tier hervorgetan? Ein Anführer der Gruppe?
Tatsächlich, ja.
Warst du es?
Nein.
Wie konnte das passieren?
Nein, weil ich tatsächlich in dem Moment, wo ich diese Kaserne betreten habe, ist Paul temporär gestorben.
Und da warst du doch?
Rekrutkrieger.
Rekrut Krieger?
Ja.
Warum Krieger?
Das war mein Spitzname dort.
Ach so.
Ja. Und Rekrut Krieger hatte nämlich das besondere Merkmal, er hat nicht geredet, sondern hat gemacht.
Okay, verstehe. Aber was macht ihr denn da?
Zum Thema mit dem kalten Wasser, ja?
Ja.
Apropos kaltes Wasser. Erster Duschtag in der Kaserne. Alle Mann antreten am Gang, mit nichts bewaffnet, außer einem Handtuch.
Ja.
Und dem Beutel, wie hieß der?
Kulturbeutel.
Und dem Kulturbeutel, sagt man in Deutschland, ja?
Ja, was sagt man in Österreich?
Habe ich jetzt auch vergessen.
Es gibt
ein österreichisches Wort, ja, aber ich habe es jetzt auch vergessen, ja? Eingetreten, 100 Mann am Gang, nackt, mit Handtuch.
Ja.
Ein paar haben noch versucht, das zu kaschieren, was sie unten haben oder nicht haben.
Ja.
Und ein paar haben einfach schon gesagt, es ist ja scheißegal.
Handtuch. Splitterfasernackt.
Um die Schulter, splitterfasernackt und den Adiletten. Ganz wichtig, die Adiletten, weil sonst hat er natürlich auch unser Commander, ja, so nenne ich ihn immer liebevoll, Wachtmeister ist es eigentlich. Und dann hat unser Commander gesagt, Wer keine Adiletten hat, darf nicht duschen gehen, weil sonst kriegt er Fußpilz und muss die Grundausbildung nachmachen. Okay. Und alle schon mit Adiletten. Da musst du dir vorstellen, dann komme ich zu diesem wirklich, zu diesem zynischen Mistkerl, nenne ich ihn jetzt.
Ja.
Und ich habe da drinnen, also ich bin da draußen gestanden, ich war der Nächste dran in der Reihe, dass er ins Bad geht. Ja? Und das Bad musst du dir so vorstellen, das waren gefühlt 7 bis 8 Quadratmeter mit auf der rechten Seite 3 Duschen freistehend, ja, wie eine Sportumkleide.
Ja, natürlich.
Und links 3 Waschbecken. Und da drinnen, ich habe Geräusche gehört, da wusste ich nicht, was da drin abgeht. Ich wusste nicht, ob das jetzt 6 Menschen sind, die gerade duschen, oder ob es ein Tiergehege ist.
Ja, okay.
Auf jeden Fall, der Commander erklärt mir dann sozusagen, was gleich vonstatten geht. Ja? Ich sage, okay, hören Sie mir zu. Sie gehen jetzt auf mein Kommando, gehen Sie rein unter die Dusche, 30 Sekunden nass machen, raus auf Kommando, 30 Sekunden einseifen, rotieren, 3 Sekunden abwaschen und ab die Post. Ich habe mir gedacht, das kann er nicht ernst meinen, oder? Ich stelle mich unter...
Das wäre für mich...
Er sagt, Kommando los, ich, wie die Natter, direkt erste Dusche ergattert. Ich mache Wasser an, er sagt, stopp, rotieren. Ich hatte, Henke, und ich schwöre dir, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich unter der Dusche stand und die Wassertropfen abziehen konnte. 17 Tropfen auf der linken Schulter, er hat gesagt, einseifen. Und ich sag dir ehrlich, Henke, trocken einseifen, da fühlst du dich wirklich schon räudig. Das ist einfach das so ein Mechanismus, wo du dir als Mensch denkst, das, was ich hier gerade mache, ist falsch. Ich gehe zurück, rotieren.
Ja.
Ich gehe wieder unter die Dusche, habe ich gefragt, was ich überhaupt abwaschen soll. Mach Wasser an, er sagt, und raus. Ich stand in meinem Zimmer und dachte mir so, okay, das kann nicht sein, dass ich der einzige Vollidiot bin, der jetzt einfach noch voll schamponiert nackt im Zimmer steht. Nein. Mein guter Freund Samet auch. Und Samet, Grüße an ihn, falls er das hört, glaube ich nicht. Samet war fassungslos. Und ja, das war so das erste Mal duschen. Und dazu muss man dann sagen, die Duschsituation hat sich dann entspannt. Wir durften dann irgendwann halt später duschen gehen, wann wir wollten. Ja, wir hatten immer, sag ich mal, nach dem Dienst hatten wir 1 bis 2 Stunden Freizeit, wo wir halt dann auch duschen und so sollten.
Ja.
Das hat sich dann erledigt. Wir hatten lediglich, ja, das, also Österreich hatten das Problem, dass die Dusche in einem gewissen Zeitrahmen von circa einer halben Stunde vom Balkan besetzt war und da in dem Moment auch keine Österreicher geduldet waren.
Okay, verstehe.
Ja, da kann ich nur erinnern an ein ziemlich trauriges Szenario. Das war auch in der ersten Woche noch, wo ich duschen gehen wollte und mir kam so ein bisschen kleinerer, unscheinbarer Österreicher entgegen.
Ja.
Mit einem sehr traurigen Gesicht.
Oh.
Was
ist passiert?
Und ich habe ihn gefragt, mein kleiner Freund.
Ja, ja.
Warum fallen dir denn die Mundwinkel bis zu den Schuhen? Ja? Und da hat er gemeint, er darf nicht duschen gehen. Und ich meine, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden hier gibt, in diesem Stockwerk,
der dir die
Dusche verbietet. Und da meinte er, doch, die Kroaten.
Ist das so real? Das klingt wie Disneys große Pause oder so.
Ich konnte es nicht fassen, ja. Und ich hatte ja damals, weil ich schon wirklich einen Aggressionspegel, der wirklich die Stufe 9 nicht mehr unterschritten hat.
Okay.
Ich war so sauer auf die Gesamtsituation. Und allein der Fakt, ja, allein der Fakt, dass sich da irgendwelche, mit Verlaub, Wichser, sich das Recht rausnehmen, die Dusche zu besetzen, unabhängig jetzt von Herkunft und Migration, es war mir scheißegal, ich wollte das mit eigenen Augen sehen, dass mir so ein, mit Verlaub, Bastard ins Gesicht sagt, du darfst noch nicht duschen gehen, dass ich die Tür aufgemacht habe zu der Dusche. Da ist mir so eine Dampfwolke entgegengeflogen.
Ja.
Die klassische Balkanmusik hat man gehört. Und ich habe mich dann einfach unter die Dusche gestellt und habe mir gedacht, was wollen diese Bastarde machen? Ja, haben auch nichts gemacht. Haben Hallo gesagt, Hand gegeben, dies, das. Und ich sage mir so, okay, ist eigentlich gar nicht so schlimm.
Warst du einer von ihnen dann?
Hör mir zu.
Entschuldigung.
Henke, 3 Wochen später bei der Grundausbildung, beim Essen, ja, sind dann noch meine guten Freunde geworden.
Ja.
Hat mich einer gefragt, ob ich jetzt Pole oder Bosnier bin. Und dann meinte ich so, naja, weder noch. Entsetzen machte sich breit an der Tafel. Ich war kein Jugo.
Das klingt, weißt du, was es sein könnte? So ein Buchtitel.
Ja. Kokoboss ich war kein Jugo.
Digga, ich muss aber, wo du gerade vorhin meintest, ihr habt nur so ganz kurz Zeit gehabt. Ich bin, du weißt, Koko, ich bin ein zartes Pflänzchen. Ich könnte in dieser ganzen, in dem ganzen Konstrukt überhaupt gar nicht stattfinden. Ich muss unter die Dusche. Dann geht's los. Erste Runde, Shampoo rein, Conditioner, ja, abspülen, nochmal gucken, einseifen, alles super. 10 Minuten dauert die ganze Misere.
Ja, klar.
Natürlich, man,
ich bin auch, wenn ich das bin reicht. Da, sag ich mal, auch ein entspannter Zeit. Duscher eigentlich. Ne? Also, es kommt darauf an, wenn ich abends dusche, dann dusche ich schon meistens warm, aber wenn ich morgens dusche, dann schon eher kalt. Kalt
und schneller. Bist du ein Kaltduscher?
Ja, nur morgens und nur, wenn ich, sage mal, wirklich diesen Schock brauche.
Wenn du quasi ein bisschen aus dem Knick kommen musst.
Ja.
Koko, du hast mir, und ich komme einfach nicht herum, dass diese Story hier in diesem Podcast nicht stattfinden kann. Kannst du sie erzählen? Oder könntet ihr das noch, ich sag mal, übel nachspielen?
Ich sag dir ganz ehrlich, ich hab mir gerade zurückerinnert an Gesichtsausdrücke aus dem Militär, wenn sie sehr sauer waren. Und auch wenn die Chance nur bei 1 oder 2% liegt,
ja,
dass ich diesen Gesichtsausdruck noch einmal in Persona sehen muss, dann würde ich es tatsächlich lieber nicht sagen.
Ehrlich dich?
Ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Henke, da muss ich für mich die Grenze ziehen. Ich kann, also blöd wäre ich auch, ja?
Ja.
Also wenn ich mir vorstelle, dass in der österreichischen Zeitung, ja, in der Krone-Zeitung,
ja, ja,
ein Artikel steht mit Dummkopf-Influencer, erzählt kriminelle Aktivitäten beim Militär in einem öffentlich-rechtlichen Podcast in Deutschland. Also blöder kann man ja nicht sein.
Kann man leider wirklich
nicht. Also und dadurch, dass es
aber jetzt auch schon... Aber ich habe vielleicht ein bisschen erhofft.
Hecke, bitte, wende mich ganz kurz
auf. Entschuldige bitte.
Hecke, und wo es jetzt auch schon in der Vergangenheit, vor allem bei deutschsprachigen Influencern, immer zu dem einen oder anderen, soll ich sagen, Debakel kam bei Podcasts, ja, wo man ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, würde ich ungern, ja, in die vielleicht etwas zu kleinen Fußstapfen treten, sondern mir mit Verlaub da einfach das Recht des Schweigens zunutze machen.
Das soll dir gewährt sein, mein lieber Freund.
Dankeschön. Aber Henke, schau, das Ding ist, ich sag so, die Bundesheer-Geschichten, die gibt's ja en masse.
Ja, ja? Natürlich, klar.
Aber da muss er jetzt ja nicht unbedingt den Brecher erzählen. Ja?
Weißt du, das, was du getan hast damals, ja?
Ja.
Was hat das für eine Verjährungszeit?
Verjährung?
Ja.
Weiß ich nicht, ob es Verjährung überhaupt gibt.
Doch, ja klar. Das
Einzige, also ob es da noch Verjährung gibt, weiß ich nicht. Also dann... Ich würde, also jetzt bitte, bevor jetzt Leute antizipieren, dass ich jemanden getötet
nein,
habe.
Nein, das nicht.
Nein. Es war was ganz Harmloses, es ist niemand zu Schaden gekommen, in keinster Art und Weise. Ich will das nur klarstellen.
Es war in Bezug auf deine Bundesheer-Karriere, es war dein Opus Magnum.
Ja, es war tatsächlich mein Magnus Opum, 100%. Ja.
Es war wirklich ein Schauspiel sondergleichen.
Ich werde nur ganz kurz anschneiden, bevor jetzt Leute philosophieren oder blabla mich die ganze Zeit nerven damit, was ich getan habe.
Ja.
Will ich einfach nur einmal so in die Richtung gehen. Ich sag,
Du hast es ja nicht getan.
Ja, genau. Ich habe es ja faktisch nicht getan.
Aber du hattest einen Freund?
Nein. Und jetzt stopp. Ich weiß auch, auf den du willst.
Okay.
Fakt ist, ich war jemand beim Bundesheer, beziehungsweise da durch meine Schulzeit, ja, wo ich ja einfach auch beschlossen habe, dass ich einfach nicht mehr hingehe.
Mhm.
Ja. Gab es irgendwann den Punkt beim Bundesheer, wo ich dachte, oh, das kann ich ja hier eigentlich auch machen.
Ja.
Deswegen ist es bei der Schule, den Lehrer das eigentlich nicht wirklich juckt.
Weil der hat seinen eigenen Kram.
Genau.
Ja.
Aber beim Bundesheer, wenn du einfach ohne Bescheid geben dort nicht auftauchen solltest, dann gibt es sowas, das nennt sich Militärpolizei. Und die suchen dich dann.
Ist es quasi eine Variante des Anzeigenhauptmeisters innerhalb des Militärs? Sind da quasi Rekruten extra zu
berufen? Nein, oder weil vor der Militärpolizei habe ich auch wirklich Angst.
Es ist quasi eine dedizierte Institution des Militärs, um quasi solche, ich sag mal, Querulanten wie dich zurechtzuweisen.
Freigänger.
Ja, Freigänger.
Ja. Also ich glaube, die Militärpolizei ist halt sozusagen ein Ermittlungsinstitut für interne Militärangelegenheiten.
Das ist halt krass.
Aber ich glaube, dass die auch, also jetzt, was ich jetzt gesagt habe und so, nicht für bare Münze nehmen, das glaube ich nur, das weiß ich nicht.
Ja.
Aber ich glaube, dass die Militärpolizei auch sozusagen generell von der Staatsexekutive als Ressource benutzt werden darf, bei, was weiß ich, für Szenarien, keine Ahnung, Bombendrohung oder was weiß ich, Terror irgendwas. glaube ich auch, dass da die Militärpolizei auf jeden Fall auch dabei ist. Also das sind nicht nur, sage ich mal, interne Ermittler, die nur herumschnüffeln, sondern die haben schon absolut ihre Daseinsberechtigung und ihren Nutzen auch für den Staat.
Dürfte ich einen flapsigen Satz mit einfügen?
Unbedingt.
Liege ich richtig in der Annahme, dass mit diesen Herren nicht gut Kirschen essen ist?
Ja.
Verstehe.
Also jetzt, nur damit du es verstehst, wenn ich jetzt angenommen, also ich möchte auch dazu sagen, ich bin nie einfach unentschuldigt zu Hause geblieben beim Militär. Das habe selbst ich mich nicht getraut.
Ja.
Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich mache jetzt heute einen entspannten, ja, und da kann die Stellungskommission schauen, wo sie bleibt, wenn ich nicht da bin. Und dann klopft es bei meiner Tür und es ist der Anzeigenhauptmeister. Dann würde ich einfach sagen, ja, nerv nicht, dann wird die Tür zumachen. Ja?
Ja.
Wenn du einen Strafzettel geben will, dann soll ich mir an die Tür picken. Wenn ich die Tür aufmache und das weisen sich zwei Männer als Militärpolizei aus, dann würde ich fragen, entschuldigen Sie, wollen Sie vielleicht ein Glas Wasser? Ich ziehe mich nur kurz an und dann komme ich mit. So eine Art.
Möglichst wenig querstellen.
Absolut. Weil Kaffee, Milch, Zucker.
Ja. Darf ich Ihnen noch die Füße massieren, wenn es sein darf?
Gut, richtig.
Ja.
Ja, muss man aufpassen.
Und das war, aber das ist alles, was du jetzt erzählen kannst.
Nee, und dazu möchte ich sagen, also ich war halt jemand, der auch ein paar Mal zu spät kam und vielleicht disziplinär nicht das Vorbild war. Aber dadurch, dass ich ja das Glück hatte, mit einem, wie soll ich sagen, sehr universellen Humor gesegnet zu sein, kam ich trotzdem zu positivem Anklang bei dem einen oder anderen Wachtmeister oder Vizeleutnant.
Ja.
Weshalb ich auf lange Sicht wirklich verschont blieb.
Ja.
Für dem, was ich eigentlich verdient hätte zu der Zeit. Und ich war viel am Dribbeln.
Ja.
Ja, ich würde ganz sagen, ich war viel am Dribbeln. Und das, was du jetzt schon beschrieben hast als Magnus Opum, würde ich sagen, war mein erstes weltberühmtes Tor von Lionel Messi, wo er von der Mittelfeldlinie angefangen hat zu sprinten, 4, 5 Verteidiger stehen lassen hat und dann über den Goalie gelupft hat. Das würde ich sagen, war, was Dribbeln angeht, mein Magnus Opum beim Bundesheer. Aber ich kann natürlich nicht sagen, was es war, nur dass es keinen Schaden gab, in jeglicher Art und Weise.
Nein, das sehe ich.
Kein physischer Schaden, kein Vandalismus, kein finanzieller Schaden, gar nichts, es ist niemand zu Schaden gekommen. Es waren trotzdem halt
nicht. Es wäre so, im Zweifel, das wäre der zu Schaden gekommen wäre, wärst du gewesen.
Genau, und ich wäre der Einzige, der zu Schaden gekommen wäre und auch nicht zu knapp, weil wäre das, egal, ich will nicht weiter reden.
Was war die als Strafe darauf ausgesetzt?
Bis zu 15 Jahre.
Was? Oh Mann, ich find's aber auch ein bisschen witzig, dass wir es nicht liegen können. Kuku, bereust du gerade?
Schere.
Ey, Alter.
Das Ding ist so, also angenommen, ja?
Ja.
Österreich sagt jetzt, ja, okay. Na, Kroger, wir haben wieder ein bisschen Podcast gelabert, ne? Wir wissen schon, worum es geht.
Da hat die Kunstfigur geredet.
Klar hat die Kunstfigur geredet. Der hat sogar mein Stabswachtmeister wusste damals schon, dass ich auf Twitch stream. Und wenn die jetzt sagen, okay, Kroger, wir können nicht anders.
Ja.
Du musst in Haft.
Ja.
Dann tut es mir leid, aber dann müsste ich halt wirklich das Land verlassen. Das ist meine Frage, Henke. Würdest du mich bei dir verstecken?
Ja. Ja, ey, ohne, also sofern es möglich ist bei deiner physischen, ich sag mal, Existenz. Aber ich würde mein Bestes daran tun, meinen Freund Kroko Boss bei, ich sag mal, seinem desertierenden Ausflug zu unterstützen.
Dankeschön.
Ey, sehr gerne. Sehr nett. Jederzeit. Du kannst auch Shorty fragen. Shorty würde auch, er hat auch mal Platz für dich.
Danke, Shorty. Das bedeutet mir viel.
Und ich werde alles dafür tun, dass die Bundesrepublik Deutschland dich nicht ausliefert. Dafür stehe ich.
Danke. An der Stelle auch vielleicht schon vorausblickend an Olaf Scholz. Damit er vielleicht ein bisschen unter die Arme greift.
Wir besorgen dir einen deutschen Pass, Kroko. Was hältst du davon?
Nicht viel. Nicht viel tatsächlich.
Schade.
Ja. Aber wir hatten halt, also beim Bundesheer, du kannst ja, also Grundausbildung, deine Frage war auch, habt ihr geschossen?
Mhm.
Ja, haben wir.
Also ihr hattet auch quasi Ausbildung an der Waffe.
Waffen und Schießtraining. Das hat sich erstmal daraus zusammengesetzt, dass wir 2 Wochen lang die Waffe wirklich auseinandergebaut und wieder zusammengebaut haben.
Also richtig nervig.
Ich fand, das hatte irgendwas, das hatte sowas Es war satisfying.
Okay.
Wenn du das wirklich gut gekonnt hast und schon so einen Flow hattest, diese mechanischen Sounds, dieses klack, 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 klack.
Ja.
So, das war dann schon geil, wenn du das irgendwann drauf hattest. So, das hat mir dann auch Spaß gemacht. Und dann hatten wir einmal so eine Generalprobe fürs Schusstraining, da wo wir halt alle mit Platzpatronen geschossen haben, einfach nur um den Ablauf reinzubekommen. Und ich war dann schon richtig heiß auf Schießen. Ja, ich durfte dann noch einmal schießen, aber beim offiziellen Schusstraining durften wir mein Zimmer nicht mitmachen, weil wir Corona-Patienten waren. Einer in unserem Zimmer hatte Corona,
ja.
Wir alle vier nicht. Ja, man muss sich vorstellen, das war auf einem Montag, Sonntag war der Typ halt da, hatte Corona, hat Montag Test gemacht und Abfahrt. Und jetzt war halt dann die Frage, okay, was machen wir mit den anderen vier Vollidioten? Ja, die halt sozusagen Kontaktperson waren. Ne? Und das war ja damals auch strenger, das war ja 2021 zur Hochzeit.
Ja, voll.
Was war mit den anderen Patienten? Und wir waren dann auch, wir haben dann so einen Schnelltest gemacht.
Ja.
Und damals hast du ja noch, damals war der Wissensstand, dass ein Schnelltest sozusagen nur positiv ausschlägt, wenn die Inkubationszeit schon vorbei ist. Ja? Deswegen war unser Anliegen, entschuldigen Sie, Herr Doktor, dürften wir vielleicht auch einen PCR-Test machen? Ja? Meinte der Doktor dann, nee.
Einfach nee?
Nee, hat er gerade nicht da.
Ach so, okay.
Sag ich so, ja, schade. Wirklich schade.
Und was machen wir mit der Situation?
Dann wurden wir nochmal in der Sonne stehen lassen, für 2 Stunden oder so, während sich halt die Obrigen darüber unterhalten haben, wie sie uns jetzt handhaben sollen.
Mhm.
Und dann wurde einfach kurzerhand beschlossen, dass wir Hausarrest haben.
Einfach so?
Ja, wir wurden in unser Zimmer gesteckt.
Was hast du deinen lieben langen Tag gemacht?
Es gab ein nettes Handbuch, Henke, nett, dass du fragst.
Ja.
Es war ein nettes Handbuch, wenn ich mich nicht täusche, hat es an die 240 Seiten und hieß Soldat. Ja, und in dem Soldaten wurden wirklich jegliches Wissen, was ein Soldat haben muss, wurde in diesem Handbuch niedergeschrieben.
Ja.
Sei es Strategien, um Verdachtspersonen abzuführen.
Mhm.
Ja, da gibt es die sogenannte L-Strategie. Ja, das ist, sag ich mal.
Wie funktioniert die?
Danke, dass du fragst, Henke. Angenommen, ja,
ja.
Wir beide wollen jetzt Shorty in U-Haft nehmen.
Genau.
Ja, weil wir Grenzkontrolle, Shorty hatte 2 Päckchen Heroin mit dabei. So.
So ein realistisches Szenario müssen wir mitarbeiten, ja.
Genau. Er steigt aus seinem Wagen aus. Du packst ihn am Ellbogen, unter seiner Achsel.
Ja.
Packst du ihn und ich zurückgefallen hinter euch. Damit ich sozusagen im Blick habe, was bei dir nicht im Blickfeld ist.
Ja.
Zum Beispiel, wenn seine rechte Hand Richtung Arschtasche oder so wandert. Ich sehe das. Siehst du nicht? Aber sozusagen haben wir dann alles so im Blick, weil seinen linken Arm kann er nicht bewegen und ich sehe, was er hinten und rechts macht.
Aber wo ist denn das L?
Naja. Du stehst links, er in der Mitte und ich dahinter. Das ist halt so ein L.
Ah, okay. Ah, okay, dann verstehe ich. Dann begreife ich.
Gibt es da natürlich auch noch weiteres ausgeführt, dass man wirklich auch Abstand hat zu dem gerade Inhaftierten, sag ich mal.
Ja.
Ja, dass halt wirklich ein breites L ist. Dass einer neben dem geht und der andere weiter zurück. Ja, solche Sachen. Oder was mich sehr interessiert hat, Aufklärer. Oh. Ja, wie man im Gebiet aufklärt.
Ja,
spannend. Ja, mit verschiedenen, wie du dich halt so orientierst im Himmel und so. Ich sag wirklich, also das Buch hat mir Spaß gemacht zu lesen. Ich fand das wirklich, wirklich cool. Nur wird's halt dann irgendwann nach dem 10. Mal irgendwann scheiße. Ja, aber das erste Mal durchlesen war wirklich ein Erlebnis.
Hast du kein Fernseher auf dem Zimmer oder so? Ich zieh die Frage zurück.
Henke, ich habe auf Holzbrettern geschlafen.
Ja, ich weiß doch nicht.
Wie kann man so ein privilegiertes Arschloch wie du sein, sich hinsetzen da in seinem Campingstuhl von seinem Podcast-Format und sagen, hattet ihr in der Grundausbildung nicht einen Fernseher?
Ey, die haben doch sogar im Knast einen Fernseher. Ich denke mir, in einem Land, ja, in dem der Kanzler sich über Parteigelder sein Rathaus bei Clash of Clans finanzieren kann.
Sofort aufhören zu reden und vor der eigenen Türe kehren.
Warum?
Also ihr seid ja wirklich nicht besser.
Wir sind weitaus besser, weil bei uns hat noch nicht der Vizekanzler versucht, völlig besoffen die Kronenzeitung an russische Oligarchen zu verkaufen.
Das war eine absolute Ausnahmesituation. Ja, und ich muss ja gerade für die Politik Österreich vielleicht ein bisschen bürgen, dass wir uns alle kollektiv von Heinz-Christian Strache weitestgehend distanzieren und seine Vorhaben in keinster Art und Weise unterstützen. Ja.
Na gut, na gut.
Aber da, Elke, da haben wir auch schon privat drüber geredet. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, was musst du denn für ein armes Schwein sein, wenn du dir denkst, du machst jetzt auf Ibiza, jetzt lässt du mal einmal die Sau raus. Ja? Ja, Politiker, du hast eh doch schon dein ganzes Leben vermeintlich eine weiße Weste. Und jetzt denkst du dir auf Ibiza, du bist jetzt schon fast 40, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja? Und dann nimmst du auch noch deinen Kollegen mit. Ja? Und dann denkt ihr euch, okay, ihr schießt euch jetzt komplett ab. Und da gab es ja wirklich die Alkohol- und Kokain-Ekstase sondergleichen. Ja? Dann hast du dir mal ein paar sogenannte, Österreich sagt man ja, ein paar Miezen noch mitgenommen. Ja?
Natürlich, klar.
Also ein paar Miezen mitgenommen, ja? Dann stellt sich natürlich heraus, ja? Dass das Oligarchinnen sind. Ja?
Ja, ja, klar.
Und dann sitzt du da in deiner Suite, in deinem Apartment, ja? Im Unterhemd voll gekokst. Und deswegen, ich kenne es ja selber, wenn man da ein bisschen in einem Rauschzustand ist, natürlich nicht Kokain, sondern halt betrunken, na, dann schmiedest du Pläne, die es so niemals geben wird.
Und auch niemals geben dürfte.
Niemals. Was ich schon teilweise mit Mike, ja, als er noch oben im Norden gewohnt hat, ja, wie wir da bei seinem Schreibtisch, auf seiner Couch, einen Lütten Hennessy verköstigt haben und uns irgendwelche Content-Pläne zusammengeschustert haben, die von vorne bis hinten keinen Sinn gemacht haben.
Ja.
Also ich bin da wirklich teilweise aufgewacht auf der Couch und dachte mir so, der will ich jetzt mit Mike wirklich für Content nach Namibia fliegen und eine Safari IRL streamen?
Nein.
Nein, auf gar keinen Fall.
Das wird
Fall.
Nicht passieren.
Und so denke ich mir so, ich will jetzt nicht sagen meinem guten Freund, sondern ich würde sagen entfernten Bekannten Heinz-Christian Strache, dass ich halt in dem Moment auch am nächsten Morgen dachte, die Krone-Zeitung an Russland verkaufe, ist Schwachsinn. Ja? Ist Schwachsinn. Und da hat sie wahrscheinlich mit seinem Kollegen, da hat sie wahrscheinlich beim Frühstück noch gelacht. Da hat sie gedacht, Digga, was für ein Abend.
Was
für ein Abend.
Verrückt. Aber, ja, kannst du das vorstellen, was ihr da angestellt habt? Wenn er mal, ey, zum Glück hat das keiner gefilmt.
Und dann war da wirklich in dem Apartment einfach eine Videokamera versteckt. Und dann stell dir vor,
Heinz, du hast einen Scheiß erzählt, das gibt's gar nicht.
Du sitzt dort dann irgendwann vor Gericht, ja, und denkst dir, okay, aber was wollen sie im Endeffekt machen? Ja? Das sagt er sich wahrscheinlich. Was wollen sie machen?
Ja.
Und dann siehst du dich selber schwarz-weiß im Unterhemd, wie du wirklich erklärst, was für ein Profit es für Russland hätte, wenn sie die Krone-Zeitung kaufen könnten und wie leicht es für einen selber ist, dieses zu beschaffen. Also da bist du ja wirklich Schach und Matt.
Das ist ja vollkommen irre, aber ich fand allgemein immer auch diese, was der österreichische Politik, also wenn ihr mal wirklich euch für gehobene Unterhaltung interessiert, schaut mal so, was in Österreich teilweise abgeht. Ich erinnere mich noch gerne dran zurück, da hatte ich ein Interview, ich weiß gar nicht, warum ich das gelesen habe, aber ein Interview gelesen, das war zur Präsidentschaftswahl zur Vereidigung von Van der Bellen. Und da waren noch Wahlen und es war Van der Bellen, glaube ich, gegen Norbert Hofer.
Ja.
Und da gab es dann ein Interview, da wurden die Kandidaten parallel gefragt, was so deren Hobbys sind. Ja. Und der Hofer, der sagte irgendwie sowas mit Sportschütze und er beschäftigt sich gerne mit Waffen und geht gerne jagen. Und Van der Bellen hat geschrieben, er liest das lustige Taschenbuch.
Ja.
Und ich fand diesen Kontrast so dermaßen geil, dass ich doch eigentlich schon von außen sagen müsste, ey, ihr wählt gerade so gut gegen evil, Alter. Ihr müsst doch klar sein, was ihr hier gerade anstellt. Ja, aber die österreichische Politik
Im Nachhinein, Van der Bellen war wirklich bei weitem das geringere Übel.
Ja.
Ob er jetzt, sag ich mal, für das Land Österreich der Präsident ist, den wir brauchen. Darüber lässt sich streiten.
Ja, natürlich. Ja.
Das ist natürlich Ansichtssache.
Das ist ein anderes Paar Schuhe.
Aber ich sag mal so, bevor ich da ein bisschen einen zynischen Norbert Hofer sitzen habe, der was weiß ich für Pläne ausheckt, um die österreichische Wirtschaft voranzutreiben, habe ich tatsächlich lieber den Van der Bellen, der da auch einfach sagt, oh, es ist jetzt 13, 14 Uhr, ich gehe jetzt mit meinem Hund mal eine Runde durch den Volkspark und zünd mir wirklich ein Lungenbrötchen an.
Das ist doch schön.
Und er genießt einfach kurz diesen Spaziergang. Und das finde ich, das darf ich auch niemand absprechen.
Coco, du merkst schon langsam, ich werde ein bisschen wehmütig, ja. Wir kommen allmählich Richtung Ende deiner Folge.
Aber ich dachte, es geht immer so 5 Stunden.
Coco, wir sind schon lange dabei. Wir sind schon fast 1,5 Stunden dabei. Das wird eine der längsten Folgen bisher.
Ach so, Gänsehaut.
Ja.
Schere.
Deswegen pass auf, Coco. Es gibt das sogenannte Cornerbuch. Dir ist das ein Begriff als mein guter Freund?
Klar.
Und im Cornerbuch ist, wie würde ich sagen, sozusagen für die Zuschauer, ja, die jetzt das erste Mal reinschauen, ist wie ein Freundebuch. Oder reinhören, auch gerne reinhören. Mhm. Wie ein Freundebuch für jeden, der in der Corner war. Und das gehen wir jetzt zusammen durch.
Ja.
Bist du bereit?
Ja.
Name Paul. Haben wir noch gar nicht geklärt. Paul. Weiß man mehr? Weiß man den zweiten Namen öffentlich?
Weiß ich nicht, will ich jetzt tatsächlich nicht die Mütze werfen.
Okay. Soll ich ihn rausposaunen?
Mach.
Paul Benedikt. Großartig. Sehr christlicher Name.
Ja, tatsächlich.
Sehr, sehr schön.
Und trotz allem war ich in der Jugend von Gott verlassen.
Ja. Ja, im wahrsten Sinne. Dann haben wir den Spitznamen Pauli, gerne mal, habe ich schon häufiger gehört.
Ja.
Aber auch Kroko.
Ja.
Dodo Dos.
Ja.
Dodo Duslix.
Ja.
Was gibt's noch? Fällt dir noch was ein?
Dodido.
Dodido.
Dada.
Dada.
Und, ja, von Mike kommt auch noch Kroköstlich.
Die kroköstliche Resonanz. So nennt man dich, wenn man dich jetzt auf der Straße sieht, ja?
Ja.
Angenommen, man erkennt dich, den großen Kokoboss, ja. Was ja nicht schwer ist. Man ja. Sieht dich ja. Wie würdest du am liebsten angesprochen werden? Wie soll man dich
nennen? Genau, das ist super witzig, weil ich weiß direkt, wenn ich Leute auf der Straße ansprechen
ja.
Und sie sagen Kroko, dann weiß ich, okay, die kennen mich aus dem Kölner Umfeld. Und wenn sie Paul sagen, dann sind das alles die Leute, die mich über Sascha kennen.
Ehrlich?
Ja, jeder Zuschauer, der mich besetzt mit Paul ja. angesprochen hat.
Stimmt, Sascha sagt immer Paul.
Kannte mich durch Sascha, ja.
Das ist krass. Okay, wann hast du Geburtstag, mein Lieber?
Am 25. August.
Das ist auch relativ um die Gamescom rum.
Ja, ich habe immer während der Gamescom Geburtstag.
Das ist geil. Das ist das Sternzeichen Löwe?
Nein, Jungfrau.
Ist das Jungfrau schon?
Ja, 23. ist Ende für Löwe.
Ah, guck an. Was ist deine Lieblingsbeleidigung, Kroko?
Bastard.
Bastard, oh, der hatten wir letztens.
Weißt du, ich finde Bastard geil, weil das hat so was richtig Impulsives, dieses Bastard.
Ja.
Aber andererseits ist es im Kern eigentlich nicht wirklich beleidigend und ist heutzutage eigentlich gar nicht mehr aktuell als Beleidigung.
Nee, ne? Auch ja. Einfach gar nicht mehr geläufig.
Ja.
Also zumindest in unserem Kulturkreis. Dann haben wir hier ein geheimes Talent, Kroko. Hast du ein geheimes Talent, was keiner weiß?
Ich glaube, ja.
Dass da wäre?
Ich glaube, ich habe bis dato ein unentdecktes Talent im Xylophonspielen.
Xylophonspielen? Fabo ist auch so ein Kollege, was Xylophon angeht.
Wirklich?
Das Xylophon erhält auf einmal plötzlich eine ziemlich große Rolle in der Corner, ja.
Ich werde mich mit Fabo zusammentun, wir werden vielleicht den ein oder anderen Track releasen.
Ein kleines Xylophon-Duell.
Ja, vielleicht werden so ein ähnlich spirituelles Album wie das neueste von Andre 3K auf den Markt bringen.
Oh, das ist krass.
Ja.
Das ist krass. Was war dir mal richtig unangenehm, Kroko? Fällt dir da was ein?
Wo fange ich an, wo höre ich auf?
Vielleicht hast du eine spezielle Story, die du vielleicht noch nicht erzählt hast oder die dir gerade so akut auf den Lippen liegt.
Ja, tatsächlich erst umlenkst. Ja, das kann ich erzählen. Das war mir unfassbar unangenehm, das kann ja. Ich auch sogar erzählen. Ja.
Leg los.
Und zwar gibt es in meinem Umkreis in Wien, ja, wo ich auch regelmäßig Essen bestelle, gibt es die Möglichkeit, dass du dir ein Überraschungspaket bestellst. Ja, das ist eine vollwertige Mahlzeit aus entweder Überproduktion oder nicht abgeholten Speisen.
Ja.
Und kostet dadurch auch anstatt einer normalen Hauptspeise, die 15 Euro kostet, kostet dieses Überraschungspaket lediglich 6,99 Euro.
Was ein Schnapper wäre.
Ja, und da kannst du auch, du kannst sogar drei Sachen auswählen. Na, du kannst sagen, ob du kein Schwein willst, generell kein Fisch oder kein Fleisch. Also du ja. Kannst wirklich so, halt die Sachen, die du einfach wirklich nicht isst, kannst du ausschließen.
Super, ja.
Und ich habe dort genau zwei Speisen, die mein absoluter Erzfeind ist. Ich bin eigentlich kein wählerischer Esser, aber das sind zwei Speisen, die ich, egal wie viel Hunger ich habe, die kriege ich nicht runter.
Die ja? Da wären?
Und das ist einmal das Krautfleisch, das ungarische.
Aha.
Ja, und zweitens die gebackene Leber.
Ach du Scheiße, ja.
Ja, und das heißt, es ist jedes Mal natürlich auch für meinen Stream ein geiler Gamble, dass wenn ich Essen bestelle, ja, hofft natürlich jeder Bastard in meinem Chat, dass es entweder das Krautfleisch oder die gebackene Leber ist, ja. Und letztes Mal ist es wirklich passiert. Ich bestelle immer zweimal.
Ja.
Dass ich entweder, falls eine Sache kommt, die ich nicht mag, die andere essen kann. Oder falls beide Sachen sind, die mir schmecken, dass ich eins jetzt und eins sonst später essen kann.
Natürlich.
Oder halt, am nächsten Tag zum Mittag. Wie folgt. Es kommt, ich mach auf, Bärenhunger. Mach auf. Ich denke am Anfang, es ist Schnitzel. Baller mir rein. Auf einmal. Der Stream hat es zuerst gesehen.
Ist es passiert?
Es war die gebackene Leber. Ich schaue, was ist das zweite Gericht? Natürlich nochmal gebackene Leber.
Nein.
Ich sage, Chat, was soll ich machen? Was soll ich machen? Nochmal bestellen. Ich bestelle nochmal.
Oh.
Genau dieselbe Bestellung. Der Lieferant hat mich schon angeschaut, als wäre bei mir irgendwas nicht ganz koscher.
Ja.
Ja. Ich mache auf. Dachten sich diese... Nein, ich will sie nicht mal beleidigen, weil das eigentlich wirklich nett gedacht ist.
Ja.
Dachten sich, Digga, der hat jetzt direkt nochmal bestellt.
Der hat richtig Bock gehabt.
Der hat richtig Bock auf die gebackene Leber. Und ich habe noch einmal ein Doppelpaket gebackene Leber erhalten.
Doppelt, auch nochmal doppelt?
Ja, und dann war ich schon so kerngebrochen, dass ich auch eigentlich nur noch den Stream ausmachen wollte.
Ja.
Ja, und dann gab es einen Zuschauer, der hat sich gedacht, so, das kann ich mir nicht ansehen. Coco, ich donate dir hiermit auf PayPal 14,37 Euro. Bestell nochmal zweimal das Überraschungspaket. Und als da dieser Lieferant zum dritten Mal in einer Stunde vor meiner Tür stand, dieser Augenkontakt, das war so im Kern unangenehm. Ja, weil er halt auch jedes Mal dann immer kurz unten warten musste, weil ich natürlich im Stream war und meine Türklingel geht nicht. Das heißt, ich muss immer den ganzen Weg runterlaufen und dann halt so per Hand die Tür aufmachen. Und das war wirklich, also...
Jetzt will ich aber nochmal für die Story wissen. Was war der letzte Versuch?
Der letzte Versuch war einmal Spaghetti Carbonara.
Gut bezahlt.
Ja. Und jetzt kommt's. Als sozusagen Nebengericht ein Cordon Bleu vom Huhn.
Da sagen wir?
Gut bezahlt.
Gut bezahlt.
Ja, ausgezeichnet bezahlt.
Ausgezeichnet bezahlt. Super! Ja. Das ist wirklich wahnsinnig unangenehm. Ja. Ich denke auch, weil, warum ist es auch immer der gleiche Lieferant oder ist es vom Restaurant aus der?
Ne, es ist vom Restaurant
aus. Ah, verstehe. Coco, hast du eine komische Angewohnheit? Eine Marotte, die du hier erzählen kannst?
Eine komische Angewohnheit.
Ja.
Ich finde Rauchen schon ziemlich komisch. Aber zählt wahrscheinlich nicht, ne? Du willst wahrscheinlich wirklich irgendwas Besonderes wissen. Ja,
was Verrücktes. Irgendwie, das ist irgendwie, keine Ahnung.
Ich kann nicht still sitzen.
Ich hab's gemerkt vorhin, ne? Du warst vorhin schon so...
Ja, ich kann nicht still sitzen. Also auch so, wenn meine Beine still sind, mache ich zum Beispiel immer was mit meinen Fingern oder so. Ich kann nicht still sitzen.
Ich bin auch so eine kleine Daddelmaus. Immer so ein bisschen hier, so, zack, mit dem Band hier.
Ja, also so. Das, ich weiß nicht, ob es Angewohnheit ist, aber es ist sehr selten, dass ich wirklich, also außer ich meditiere.
Ja.
Aber wenn ich nicht meditiere, bin ich wirklich die ganze Zeit so
am Herum. Meditierst du viel?
Ja.
Oh, das ist spannend.
Also wenn ich zu Hause bin, fast jeden Morgen.
Wie lange geht das so? Also wie lange meditiert man?
Bei mir, ich mache immer 15 Minuten.
Oh, krass.
Ja.
Und hilft dir das gut weiter? Also
ja.
Geil. Meditieren, vielleicht soll ich das auch mal angehen. Bringst du das bei?
Ja.
Geil.
Setz dich auf den Boden und mach einfach nichts.
Das ist meditieren.
Ja, das war meditieren.
Was findest du richtig scheiße?
Mir sind jetzt drei Sachen eingefallen. Ich will nichts davon im Podcast sagen.
Ja.
Was ich richtig, richtig scheiße finde, sind so diese Donuts, die kein Loch in der Mitte haben, sondern die Glasur oben drauf und du willst sie halten und egal was du machst, deine Hände werden dreckig. Oder generell bei so Backwaren, dass du die nicht, Backwaren, die du nicht mit deiner Hand nehmen kannst, ohne dass die anfängt zu kleben, das finde ich so kacke, weil es schmeckt so gut, aber es ist es mir einfach nicht wert, dass ich dann irgendwo gerade herumlaufe mit pickigen Händen, weil ich halt auch nicht irgendwo reinlaufen kann, Hände waschen oder
natürlich
so.
Natürlich nicht.
Ja, und dann lasse ich es halt.
Ja.
So eine Scheiße.
Das ist eigentlich auch einer meiner Lieblingsantworten bisher. Das ist wirklich gut. Was magst du hingegen richtig gerne, Coco?
Was ich richtig gern mag, Henke?
Sag's mir.
Was ich richtig gern mag, ist unter anderem jetzt, wo ich, da gibt's zwei Sachen.
Mhm.
Ja. Was ich richtig gern mag, ist, wenn ich nach Hamburg fahre, um vegane Burger zu probieren.
Ja.
Ja, und es kommen Burger nach Burger nach Burger und du musst nichts bezahlen und die freuen sich einfach darauf, dass sie dir gratis Burger servieren können. Das ist eine Sache. Aber die andere Sache ist auch einfach mal bei einem Kollegen. Du sitzt auf der Couch. Ja. Du hast ein paar Naschis auf dem Tisch. Ja, du bist faktisch gesehen begraben mit Katzen.
Ja.
Ja, drei an der Zahl.
Ja.
Und dann sitzt du dort einfach und schaust irgendwie zusammen einfach eine Serie oder so. Und wirst auch mal wieder richtig geerdet.
Das ist geil.
Das ist so Dinge, da sage ich wirklich, das ist ausgezeichnet bezogen.
Also, full reason.
Vorsichtig. Ja? Full reason ist natürlich auch ein treffender Begriff. Ja.
Koko, was war deine Abschlussnote? Notendurchschnitt.
Überraschenderweise war mein Durchschnitt tatsächlich, ich glaube sogar, wenn ich mich nicht täusche, eine 2,2.
Ihr habt aber, ja okay, dann habt ihr wie deutsches Zahlensystem. In der Schweiz ist es, glaube ich, umgekehrt, ne?
Wir haben 1 bis 5.
Okay. 1 bis 5? Nicht ja. 1 bis 6?
Nee, 1 bis 5.
1 bis 5?
Ja. 5 ist meistens unter der Hälfte und damit nüchtig.
Okay, das wusste ich nicht. Ja. Ich hätte gedacht, ihr habt auch 1 bis 6. Nee. Hast du gerade einen Lieblingssong? Der wird dann drunter gespielt. Der kommt in die... Übrigens kann ich empfehlen, die Corner Hits Volume 1 auf Spotify, die Playlist, kommt jeder Song hier aus der Corner rein. Du darfst jetzt auch einen dazu beitragen.
Okay, dann nehme ich Frank Sinatra, Fly Me to the Moon.
Sehr schönes Ding. Sehr, sehr schönes Ding, Koko. Und da wünsche ich mir zum Ende hin, ja, als allerletzte Amtshandlung deinerseits hier in der Corner, eine Weisheit von Koko nach draußen.
Okay. Wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Ich glaub, dass sich generell das Sinnbild der Gesellschaft zum Positiven wenden würde, wenn man ungefragte negative Kritik einfach für sich behalten würde. Ich würde Kritik immer erst dann äußern, wenn ich danach gefragt werde und sonst einfach mich um meinen Scheiß
kümmern. Oder wenn du es in deiner Dringlichkeit dich dazu gezwungen fühlst, zu intervenieren.
Natürlich, aber ich rede jetzt einfach nur so, weißt du, viele Menschen haben eine ganz andere Wahrnehmung davon, was sie machen wollen und was ihnen Spaß macht. Und dann einfach beiläufig zu sagen, na, vor allem jetzt in der Zeit von Social Media, wo man ja alles anonym kommentieren kann. Und für viele Menschen ist eine negative Nachricht, eine ungefragte Kritik, sei es drum, ob es jetzt konstruktiv ist oder nicht, ja. Es geht so schnell, dass man einfach zwei Sätze eintippt, wo man im Endeffekt, wo die Quintessenz der Aussage ist, yo, ich finde das, was du machst, scheiße, sein Handy weglegt und weitermacht. Aber die Person, die diese Resonanz erfährt, ungefragt, die denkt dann immer, gibt es oft, dass die dann noch länger drüber nachdenken und sich Gedanken macht. Und was ich eigentlich damit sagen will, ist, an alle euch da draußen, macht, was ihr wollt, lasst euch von niemandem was einreden. Und solange ihr Spaß daran habt, hat es euch nicht zu interessieren, ob andere daran Spaß haben. Stay true to yourself.
Kokoboss. Und mit diesen fantastischen Worten bedanke ich mich vielmals, dass du hier in der Corner stattgefunden hast.
Henke, danke für die Einladung.
Es war sehr, sehr schön mit dir.
Man muss ja wirklich zum Abschluss, muss man ja auch wirklich dazu sagen, dass Henke wirklich belagert wurde, ja, von Krogschen Anhängern, ja, die ihn belagert haben mit, oh, wann kommt Kroko in die Corner? Ich habe immer gesagt, Jungs, bitte, der Mann wird schon, wenn er Zeit hat, wenn es sich mal ergibt, wird der Mann mich schon einladen. Ja, und jetzt, wohl oder wieder, durch die Belagerung oder nicht, bin ich jetzt hier gesessen. Henke, ich sag danke.
Es war fantastisch.
Und natürlich auch an Shorty, ne? Muss man auch immer sagen.
Hinter der Kamera.
Weil ich sag mal so, die Technik und so, bezweifle ich, dass Henke das allein hinkriegen würde.
Gut, das ist deine Meinung. Freunde, ihr könnt den Podcast natürlich überall hören, schauen und genießen, wie ihr lustig seid. Auf Spotify könnt ihr das schauen und hören. Auf YouTube ist es natürlich auch beiderseits möglich. Wir sind auf sämtlichen Podcast-Plattformen, da dann audiovisuell auch noch in der Mediathek vertreten. ARD, ja. ZDF könnt ihr nachschauen.
Geil.
Sehr, 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 sehr tolles Angebot von ARD, ZDF. Ich würde sagen, hier in unserem gemeinsamen kleinen Eckchen, hier in einem sonnigen Tag in Köln-Nippes, verabschieden wir uns und sagen... Bis deine Antenne.
Euer Mach's Henkmann. Besser.
Tschüss.
San Francisco.
So.
Bis Karlsruhe in Frieden, falls wir uns nicht mehr hören.
Die Funk Podcast Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns fünf. Jonas,
Xenia,
Alper,
Lenny
und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses wie stichten wir jetzt
raus? Eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.